Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Jubiläum.
Aber was für ein Jubiläum, Junge, Junge. Tada.
300 Folgen.
300, Motherfuckers.
Yes.
300 reguläre Folgen.
Sparta.
Ja. Stimmt, das ist Sparta. Wir haben ja einige Jubiläen verpennt, ehrlich gesagt. Also ein paar haben wir understatementmäßig unter den Tisch kehren lassen. Aber was wir zum Beispiel überhaupt nicht erwähnt haben,
ja,
ist, dass wir die 500. Folge überschritten haben.
Insgesamt.
Insgesamt. Wir sind jetzt bei 507, glaube ich. Und die 500. haben wir irgendwie
krass
vor 7 Episoden einfach mal gehabt. Irgendwo mit den Supporter-Episoden, mit allen Episoden, die wir rausgebracht haben, mit Kino und Trailer. Über 500 Mal bewegt mit Banausen.
So gut geht's uns, dass wir das ignorieren.
Das ist krass, ja, so gut geht's uns. Haben wir echt verpennt. Habe ich im Zuge dieser 300 nochmal geguckt, wo wir jetzt eigentlich insgesamt stehen bei den Episoden und da einfach mal die 500 ignoriert. Aber die 300,
tja,
die ignorieren wir nicht. Die haben wir jetzt auf dem Schirm, dass die heute ist.
Ja, und die 500. werden wir dann wahrscheinlich auch mitkriegen.
Die offiziell 500. Werden wir schon mal. Da werden wir schon mal ein bisschen Fass aufmachen, ja.
Denke ich auch.
Irgendwas werden wir da machen.
Und Geburtstage und so. Also, ich glaube, wir feiern genug.
Wir feiern schon eine Menge, ja. Geburtstage und Jubiläum. Außerdem haben wir so einen Output, dass wir können ja jeden Monat irgendwie, haben wir ja ein Jubiläum bei dem Output. Insofern können wir hier jetzt mal da irgendwas, irgendwie hier ein Feuerwerk entfachen.
Ja, ja eben. So wie andere Podcasts, die dann die 73. Folge feiern oder sowas.
Ja, ja, oder nach 5 Folgen dann so ein Q&A machen und so. Ich denke so, Alter, was ist denn los mit euch?
Was ihr schon immer über uns wissen wollt.
Ja, wirklich, ey. Ich denke so, das ist komplett.
Echt, das gibt's?
Ja, ja, habe ich auch schon mitbekommen. Ich dachte, ey, okay, ungewöhnlich, aber gut.
Boah, ich glaube, wenn ich viel andere Podcasts hören würde, hätte ich andauernd irgendwelche Ideen, wie man das besser machen kann oder die dissen kann in irgendeiner Form oder so, weil da gibt es ja schon auch echt viel Schrott.
Ja, jeder wie es mag. Sollen sich ja die Leute raussuchen.
Naja, das sowieso,
die,
klar.
Worauf die stehen.
Logisch.
Aber ich finde es immer ganz cool, dass die Podcasts, mit denen wir was machen, dass die Hörer auch meistens so podcastmäßig übergreifend dann auch die Bubble von uns hören.
Da gibt es viele Überschneidungen.
Weißt du, genau, dass die sagen so, ja, ich höre euch und ich durch euch bin ich auf Hakan und Alessandro gekommen oder ja hier und so oder umgekehrt,
ja,
oder so,
klar. Weißt
du, dass es eine Bubble ist, die halt uns alle mag, so anstatt irgendwie jetzt
ja
jemand, der komplett irgendwie andere Podcasts hört und dann uns zwischendurch ist eher selten.
Mhm. Das
sind dann wirklich Leute, die sehen schon, dass wir dann eine Connection haben mit Filmfressen und Co. und den anderen.
Naja gut, allein durch die ganzen Gastauftritte und so, ne?
Ja klar, aber es muss ja nicht heißen, dass sie die auch mögen, wenn sie die selbst hören, aber es sind halt viele, die wirklich dann diese Podcasts hören, mit denen wir auch zusammen irgendwie kollaborieren, und das finde ich immer ganz cool, dass das so eine vertraute Family-Bubble geworden ist.
Ja. Ja, ist super. Auf jeden Fall.
Finden wir mega.
Mhm.
So, und das Jubiläum werden wir heute nicht komplett ignorieren, sondern wir haben da so 2 Programmpunkte, die definitiv anders sind als sonst.
2 gleich?
Ja. Also ich würde die eine Rezension schon definitiv dazu zählen. Das haben wir so noch nicht gemacht. Noch nicht gehabt.
Ja, okay.
Dass ein Film zum zweiten Mal auf dem Vorschaubild auftaucht. Das ist eine Premiere.
Stimmt.
Aber dazu später mehr.
Wobei, und mit der Wu-Tang-Serie haben wir das ja im Grunde auch gemacht.
Ja, ist eine Serie.
Ist eine Serie und war dann über eine andere Staffel. Ja, stimmt schon.
Und war eine andere Staffel und war auch eine andere Begründung und ein anderer Ansatz. Aber heute schon bewusst irgendwie ein Film, den wir schon mal rezensiert haben hier.
Das nimmt's wieder ganz genau.
Ich bin derjenige, der es ganz genau nimmt. Ja, ja, ja.
Ja, sehr offensichtlich, weil das jetzt scheinbar ein wichtiger Punkt ist hier, dass wir halt über einen Film nochmal sprechen.
Naja, ich hätte es jetzt verpackt als was Besonderes in der Episode 300. Ist ja nicht in der Episode 297, dass wir zum zweiten Mal über einen Film reden, sondern es ist tatsächlich in der Episode 300.
Stimmt.
Und wenn wir darüber reden, habt ihr schon mal, wenn uns jetzt ein Gast fragt, habt ihr schon mal über einen Film zweimal geredet?
Können wir sagen.
300.
300.
Gleich zu merken.
Also nicht den Film, sondern
richtig.
Episode 300. Stimmt.
Ja, könnte für Verwirrung sorgen.
Ja.
Das ist es. Aber das ist nicht das Einzige, sondern wie jeden Monat haben wir natürlich auch eine Losziehung heute. Weil das ist die letzte Episode des Monats und wir machen natürlich 2 Supporter glücklich für den nächsten Monat und haben uns überlegt, komm, den Supportern tun wir auch immer gerne was Gutes, wenn Jubiläum ist oder irgendwelche Geburtstage. Und das machen wir diesmal auch. Und wir haben ja immer noch irgendwie diese 10 Lose auf Halde, die wir ab und zu mal einstreuen.
Mhm.
Aber jetzt machen wir was Besonderes und zwar zusätzlich zu den Pflichtlose, die wir immer ziehen, mindestens einen Monat, verdoppeln wir das Ganze.
Ja, weil wir viel zu viel Zeit haben.
Wir haben viel zu viel Zeit. Wir ziehen jetzt praktisch für jeden Monat bis Ende des Jahres ein Zusatzlos. Also ihr kriegt natürlich trotzdem noch die Losziehung am Ende des Monats.
Mhm.
Aber ihr kriegt jetzt quasi 2 Lose im Monat pro Person, pro Lee und pro Guess.
Ja.
Und wir werden jetzt schön chronologisch für erstmal natürlich für den Monat August unsere 4 Lose ziehen, wie es jetzt sind. Mhm. Und dann für die Monate darauf.
Für die verbleibenden Monate auch jeweils.
Für die verbleibenden Monate jeweils 2, genau.
Ja.
Und wollen wir damit anfangen?
Na klar.
Dann machen wir das. Ziehen wir wieder gegenseitig? Mhm. Ah, jetzt das Schicksal in meine Hände geben, ja? Bist du sicher? Darfst du dir aussuchen?
Du, wir können auch hier wieder wechseln, oder?
Mir ist es völlig wurscht. Darfst du dir aussuchen?
Nee, mir ist auch egal. Zieh du ruhig für mich.
Okay, ich
zieh. Hast ja auch schon mal den einen oder anderen guten Film gezogen. So ist es nicht. So, und für alle, die das jetzt überhaupt nicht verstehen, was hier abgeht, es soll ja auch hin und wieder Leute geben, die da neu dazukommen.
Stimmt, ja. Was sind das für Lose? Was
eben,
ist das?
Wenn ihr uns finanziell supportet, dann kommt ihr unter anderem in den Genuss, dass ihr uns Lose beisteuern könnt. Das sind Filme, die ihr uns vorschlagt. Die schmeißen wir hier in den Lostopf. Und dann werden die bei solchen Ziehungen wie heute gezogen.
Ja. Das Ganze gibt es bei Patreon und Steady. Und da gibt es noch andere Pakete, wo ihr Sonderepisoden hören könnt, die jeden Sonntag rauskommen. Die besagten, also weil ich jetzt 100, 300 Episoden, die kommen ja auf über 500. Da sind auch nochmal 164 Episoden mittlerweile unterwegs. Mhm. Und ja. Und 2 von diesen besagten Losen habe ich jetzt für Lee gezogen. Und jetzt geht's um den Monat August. Der erste, der glücklich gemacht wird, ist Timo Weltenschreiner. Du darfst schön in einer Serie weitermachen, weil du hattest schon einen Film dieser Reihe. Du darfst dir Robin Hood angucken, aus den 90ern.
Okay.
Für Timo, mit Kevin Costner.
Ja, cool.
Mögliche Tausche sind natürlich auch wieder möglich, wenn wir irgendwelche Filme haben, die der andere vor, weiß ich nicht, 4 Tagen gesehen hat oder die er nicht mag oder was auch immer. Aber wir gucken mal erstmal und sammeln erstmal. Das ist auch ein sehr schönes Los für Raff. Aus dem April 2023, so schnell kann es gehen. Rumblefish, der fehlt dir, glaube ich, noch.
Ja, den
muss
ich
gucken.
Nicht. Ist Matt gut, Dillon, sagst du, ja.
Mickey Rourke, mega Film, richtig gut. Mhm. Frühwerk von einigen Schauspielern, die später große Karriere gemacht haben, also wichtiger Film.
Okay, wichtiger Film gleich. So, ziehen wir noch mal 2 für Guess.
Hast dir 2 geile Lose verschafft, also jetzt mach keine Scheiße. Zieh mir nicht so ein Dennis los oder so, Alter.
Ach komm, also hat man, glaube ich, auch schon mal, ne, dass ich da, glaube ich, öfter daneben greife. So, für Christian.
Schön groß.
Tyrannosaur.
Oh, sehr schön. Sowieso auf meiner Wunschliste. Habe ich Bock drauf. Mhm.
Was ist denn das?
Das ist mit, wie heißt er denn, von House of Dragon? Der Brite.
Ach so.
Mhm. Nicht ja, Toby Twellman, wie heißt er denn?
Nee, der.
Paddy Considine.
Ach, den meinst du? Ah, okay.
Der spielt hier die Hauptrolle und das ist wohl ein Drama, was ziemlich unter die Haut geht und soll richtig gut sein. Mhm. Wird gefeiert in manchen Kreisen, freue ich mich drauf.
Cool. Ja, jetzt ist es doch passiert. Für Azubi Dennis.
Nein.
Freaked aus dem Jahr 93.
Ich hab's beschworen, aber ich weiß nicht, was das ist.
Ja, weiß ich auch nicht.
Ob das einer von seinen Straflosen ist oder ob er hier vielleicht Gnade walten lässt.
Ja, keine Ahnung.
Aus dem Monat 66, 2023.
66. Digga, Freak. Das ist so klar, eine 06.
26,
so ein Mann. Keck, Alter.
Die und seine Schrift. Mhm. Aber mich kritisieren. So, das war der August. Also im August gibt es schon diese 4 Filme von uns. Mhm. Und jetzt geht's weiter. Jetzt musst du schön notieren, damit wir auch wissen, in welchem Monat welcher Supporter hier glücklich gemacht wird.
Du, ich habe mir das hier schon draufgeschrieben.
Ach, da ist es schon aufgeschrieben. Ja, okay, perfekt.
Ja, wo soll ich mir das sonst notieren? Das wird doch sonst mörderunübersichtlich hier.
Kein Problem. So, dann folgt jetzt chronologisch wahrscheinlich der Monat September.
Hast du drauf, das Ding mit den Monaten?
Gut, oder? Mhm. So, das Bonuslos für September. Jetzt dürfen wir es endlich mal machen. Wir dürfen endlich mal die Axel Stein-Reihe loskicken. Oh, für Jascha.
So, siehst du, erzähl mir nicht, dass du schlimmere Filme abkriegst als ich. Ey.
Ich habe ihn nicht gesehen, deswegen bin ich hier völlig neutral.
Du, wir können gerne tauschen.
Das weiß ich noch nicht.
Ach,
erst mal gucken. Ich habe ja Freak Tyrannosaur habe ich auch noch nicht gesehen. Insofern ist das alles eine Klasse. Und das war eine gute Überleitung, weil der Film heißt Die Klasse von 99 aus dem Jahr 2003. Für unseren Kumpel Jascha. Bitteschön.
Ich freue mich.
Na, wo ist die Neutralität? Vielleicht ist er ja gut. Kennst du den schon?
Ich habe schon ein paar Axel Stein-Filme gesehen. Nicht alle ganz freiwillig.
Ja, du musst dich ja mal, musst ja mal gucken, was es da gibt in der deutschen Filmlandschaft.
Ja. Also, hier, wie hieß der? Fuck, mit Tom Schilling. War das die Goldfische? Hieß
der? Ja, die ja. Goldfische.
Da war er super.
Stimmt. Da hast du ihn positiv hervorgehoben. Da hast du, glaube ich, sogar Tom Schilling positiv hervorgehoben. Mhm. Bist ja auch kein großer Fan von.
Die habe ich auch beide angespielt beim Casting. Aber das ist auch wirklich ein guter Film geworden. Mhm. Da fand ich schon das Drehbuch echt lustig. So, jetzt du.
Aber auch hier wieder 5 verschiedene Supporter bis jetzt glücklich gemacht. Man könnte meinen, wir haben 500 davon.
Mal gucken, ob es so bleibt. Nee. Das ist, glaube ich, ein altes Ding. Ich freue mich, dass du den gucken darfst. Ist auch von Dennis.
Azubi Dennis.
Ich glaube ja. Hier steht, also hier hat er noch keinen Azubi-Titel, aber ja, ich glaube, ja, das ist auch ein später. Älteres Los, weil du darfst hier Super Mario Brothers von 93 angucken.
What the fuck, Alter, da ist wieder so straflos.
Aha, geil. Fett. Dennis kommt gut auf seine Kosten, Alter.
Super Mario Brothers für 17 Mann, super.
Aha.
Da haben wir uns beide nicht mit rumbekleckert.
Karma's a bitch, Alter.
Du mit Axel Stein und ich mit Super Mario Brothers.
Score!
Weiter geht's. Ich habe hier ein Los für den Monat Oktober. Da gibt's doch gar nicht, Alter. Im Oktober darfst du dir ein Los von Azubi Dennis angucken.
Ach komm.
Aus dem Dezember 2022.
Im Ernst?
Und ich glaube, es ist auch straflos. Oh nein. Leprechaun 4.
Oh, okay.
In Space.
Oh mein Gott. Geil. Und du, ich kenne auch keinen der Teile.
Und ich auch nicht. Insofern du mit deinem, Vollständigkeitsgehen. Viel Spaß bei den ersten drei Teilen.
Demnächst auf Teil 1 bis 3 von Leprechaun. Oh nein.
Aber ey, du weißt jetzt, du hast bis Oktober Zeit, die ersten drei Teile nachzuholen. Also du kannst das schön chronologisch kannst das aufbauen.
Die kommen bald in einer Episode, Alter.
Ja, die guckst du wahrscheinlich in einem Tag alle vier Teile.
Ja, ja, ja.
Wow.
Okay. Oh fuck, okay.
Dennis, what the fuck?
Du hast was Gutes für Erik.
Hey.
I Saw the Devil.
Oh, das ist ein starker Film, ey.
Verdammt, den kenne ich nämlich noch nicht.
Ja, das ärgert mich fast schon ein bisschen, dass du den nicht gezogen hast, weil I Saw the Devil ist wirklich ein Film, den musst du sehen, Alter. Das ist ein Highlight.
Ich tausche gegen Axel Stein.
Super Tausche.
Naja, du kennst den doch schon. Und bei Axel Stein, du wolltest offen sein.
Nee, ich habe I Saw the Devil auch nur zur Hälfte gesehen.
So ein Quatsch. So, jetzt mach was Anständiges.
Nein, Kacke, nein! Igno Mox, der Kacke!
Schauen wir mal. Vorletztes Los, Monat November. Im November darf sich folgender Supporter, folgende Supporterin über einen Film freuen. Okay, kannst du mir gleich wiedergeben? Oder ich ziehe gleich noch eins, weil wir haben ja eine Karteileiche. Mhm. Olli hat nämlich sein Warrior-Los schon längst in einen Auftragsfilm umgewandelt. Da war er nämlich noch Los-Supporter und später ist er Auftragssupporter geworden.
Ja, für die, denen das zu lange dauert, ihr könnt mehr bezahlen. Dann könnt ihr uns direkt für einen Monat einen Film auftragen.
Ja. Und die haben uns damals gefragt, ob sie denn irgendwie ihre Lose, die sie reingeschmissen haben, so daraus einen Auftragsfilm machen können. Da haben wir natürlich kein Problem mit und deswegen ziehe ich jetzt ein Reservelos. Und das ist für Dennis.
Nee, ich im Ernst.
Alter, was ist denn jetzt los, ey? Dennis kriegt jeden Monat einen Film, ey. Und, Alter, das ist so schlecht, ey. Crossroads mit Britney Spears, Alter.
Oh mein Gott, ich musste schon einen fucking Spice World Film gucken.
September 22. Ja, du bist halt für die Pop, für das Pop-Musik.
Aber du bist doch der DJ, was soll denn das?
Imperium zuständig.
Oh mein Gott, okay, so, das war jetzt November, ja?
Das war November, ja.
Fucking hell.
Aber ist auch wieder gut, kannst dich seelisch drauf vorbereiten, vier Monate, ja, dass du dir den Britney Spears Film angucken musst. Ja,
das macht es natürlich besser. Ich
das glaub, ist das ja, was soll man denn da tauschen, Alter? Das ist ja alles
Alter, blöd. Das gibt's doch nicht. Ist wieder für Dennis.
Ist nicht wahr?
Ja, Mann. Was ist gut, dass du den kriegst, weil ich kenne den schon. Freddy Got Fingered.
Nee, auf den habe ich auch überhaupt keinen Bock, Alter. Das ist auch voll der Eierfilm.
Ey, kann wie das lustig, sein, ey.
Kann das sein, dass wir jetzt gar keine Lose mehr von Dennis hier überhaupt
im Topf
haben?
Der Witz ist, man könnte jetzt echt denken, wir haben hier irgendwie 10 Lose im Topf, die wir jetzt alle ziehen. Also, das ist schon krass.
Ist das nicht so, dass Mitarbeiter...
Dennis, heute ist der Tag, wir müssen ihm gleich noch eine SMS schreiben, dass er heute mal Lotto spielen soll.
Da muss er wirklich heute. Ist nicht so, dass Mitarbeiter irgendwie ausgeschlossen sind aus der Ziehung?
Meinst du, wie diese Hinweise bei Lotto?
Ja, genau. Normalerweise müssten wir seine Lose
Angehörige sind ausgeschlossen, ja.
Er ist recht bei der Qualität der Lose. Okay. Kein Dennis.
Yay.
Aber einer, der sehr selten hier gezogen wird. Alessandro.
Geil.
Du darfst dir für Alessandro einen Film angucken.
Sehr schön. Das kann ja nichts Schlechtes sein.
Nee, Jaco. Ja. Du als Franzose? Jaco?
Mhm, klingt so.
Ja. Kenn ich nicht.
Oh, das sieht so aus. Das ist jetzt für Dezember, okay.
Das für Dezember. Können wir Alessandro schon mal vorbereiten, darf er sich auch freuen. Mhm. Und jetzt mein Bonus los. Ey, das fing so gut an, Alter. Tyrannosaurus und,
ja, ja.
Und dann kam Super Mario Bros. Und Freddy Got Fingered, Alter. What the fuck?
Pass auf, ich zieh noch eins von Dennis.
Na, hör auf.
Ich spür's.
Hör auf.
Okay, da steht halt einfach nicht dabei, für wen es ist.
Ach so?
Ja.
Vielleicht weiß ich es ja.
Ja, bestimmt, weil es auch deine Schrift. Demzufolge ist das wahrscheinlich schon sehr lange im Lostopf.
Könnte sein, ja.
Der Film heißt Alone Yet Not Alone von 2013.
Alone Yet Not Alone 2013.
Also wir hatten ihn ziemlich sicher noch nicht, deswegen passt das, aber wir müssen nochmal recherchieren, von wem das ist.
Ja, ich guck mal in die Filmtabelle. Ob wir da irgendwie Licht ins Dunkel bringen.
Mhm.
Ja, bringen wir.
Sehr gut.
Wir sind das ist ein Los von unserem Kumpel Classic Dave.
Ach.
Ja.
Okay.
Schreibe ich mal rauf. Classic Dave kommt auch zum Vorschein. Und ja, keine Ahnung, was das ist.
Mhm.
So, jetzt haben wir hier 12 Lose und ich habe 3 von Azubi Dennis. Und wie viel hast du?
2.
Das heißt, von den 12 Losen sind 5 Lose für ihn, Alter. Das
ist ja krass.
Das ist wirklich crazy. Aber es ist andererseits auch fair, weil er ist, glaube ich, der Erste, der uns bei Patreon und bei Steady gesponsert hat.
Ja, und auch generell einer der ersten Supporter. Also natürlich hat er damit die meisten Lose drin.
Der zeigt natürlich großen Einsatz. Insofern ist das schon irgendwie
das
Karma.
Das ist fair, auf jeden Fall.
Das ist schon Karma. Cool.
Aber wir haben halt auch wirklich jetzt von ihm eine Menge Grütze gezogen. Ne?
Er schmeißt aber auch eine Menge Grütze rein. So. Ich bin ein bisschen froh, dass Crossroads an mir vorbeigegangen ist. Dafür darf ich Freddy Got Finger gucken. Ist euch viel besser.
Apropos, also ich biete dir 3 Filme zum Tausch an.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Die Klasse von 99, Leprechaun 4 und Crossroads.
Das ist ein und super Tausch, Alter.
Okay, ja, wobei Robin Hood, ach nee, ich meine Alan Rickman als Sheriff, das ist schon irgendwo ein ganz unterhaltsamer Film.
Ja, den habe ich auch lange nicht gesehen, den würde ich wahrscheinlich auch gucken. Aber das ist.
Von den dreien willst du keinen.
Das ist echt gehüpft wie gesprungen, weil ich meine, Super Mario Brothers und Freddy Got Fingered und so ist wahrscheinlich gleiche Liga.
Ja, die kenne ich traurigerweise auch beide schon. Mich würde eh nur I Saw the Devil interessieren. Und ja, den willst du wahrscheinlich nicht loswerden.
Was ist denn das für ein Tausch, Alter? Das ist ja, als wenn ich dir Lico-Schuhe bringe und sage, und du sagst mir, ja, dafür darfst du dir irgendwas aus meinem Repertoire aussuchen an Sneakers.
Ja.
Und ich hole mir dann irgendwelche Jordans von 1984, Erstauflage.
Ich biete dir 2 Filme für I Saw the Devil.
Aber super, ich darf mir 2 Eierfilme angucken für einen guten Film. Das ist natürlich viel besserer Tausch. Was waren die anderen noch? Die na, guten?
Die kriegst du ja nicht.
Naja.
Ja, so Rumblefish, Jaco, von dem wir nicht wissen, was es ist,
ja.
Und Robin Hood eben.
Ja gut,
und nee. Dann halt 3 Gurken.
Rumblefish kenne ich halt auch schon. Ich gucke dann nochmal I Saw the Devil.
Na danke.
Ja.
So bist du drauf, ne?
Siehst da mache ich einen Rewatch. Naja, es hindert dich ja nicht daran, mitzugucken. Also insofern, ich kann dich ja gerne darauf aufmerksam machen, wann ich den bringe.
Du darfst Crossroads auch gerne mitgucken.
Nein.
Aha. Das war's dann mit der Loyalität, ja?
Ja, ich bin dann, da ist mir meine Lebenszeit dann doch wertvoller, dass ich das einteile. Den habe ich nicht auf meiner Watchliste, insofern muss ich den nicht abhaken. Und ich bin froh, dass er nicht auf der Schneiderliste drauf ist. Insofern kannst du ihn gerne alleine gucken.
Ja, ich setze mich mal bis zum Jahresende dafür ein, dass der da landet.
Okay, mach das. Schreib mal eine Petition hier.
Ja, ich sammle ein paar Unterschriften.
Aber Tyrannosaurus habe ich ja richtig Bock.
Leave Britney alone.
Alone yet not alone, bin ich gespannt. Ja, gucken wir mal. Ach so, und was wir noch in der letzten Episode machen, diesmal vergessen wir es nicht. Wir lesen die Auftragsfilme vor, die wir jetzt im August rezensieren.
Mhm.
Und teilweise haben wir da sehr illustre Gäste, die sich da schon ein paar Filme geblockt haben.
Ja. Kommen wieder ein paar Leute zusammen.
Insofern werden wir euch darauf vorbereiten, welche Filme wir jetzt besprechen.
Mhm.
Da geht es einmal um Ey Dude, Where's My Car? Ey Mann, wo ist mein Auto? Für Ju. Dann gucken wir Phantom of the Paradise mit Atom Bomb, mit einem sehr guten alten Bekannten. Und in der gleichen Folge nehmen wir auch Meine liebe Rabenmutter durch. Wie heißt der Film auf Englisch?
Mommy Dearest.
Mommy Dearest für Mr. Pink. Auch der wird besprochen mit diesem besagten Herrn. Da werden wir noch nicht verraten, wer das ist. Hüssinaten, Bergmannstoff gibt es für unseren Kumpel Nils.
Ja, kennst du den schon?
Noch nicht gesehen bisher?
Ich auch nicht.
Bin ich gespannt. Erstsichtung für uns. Und
ich glaube, das ist auch einer seiner kürzeren Filme, ne? Deswegen,
ja.
Glaube ich, sehr gut machbar. Herbstsonaten, ja, ich habe tierisch Bock.
Ja, hab schon viel davon gehört. Herbstsonaten taucht auch verschiedenen Listen auf.
Ja, klar.
Dann haben wir noch einen berühmten Film, The Usual Suspect. Warum nicht so Azubi Dennis, was die Lose angeht? Da hätte ich kein Thema mit. Den besprechen wir in einer sehr illustren Runde. Neben South Park, Bigger Longer Uncut und Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Diese 3 Filme kommen in einer Episode ohne eigene Projekte.
Das ist eine geile Mischung.
Dafür mit einer ziemlichen Bambule an Gästen und das wird auch lustig.
Mhm.
Dann
und
besprechen
Guess muss South Park gucken. Das finde ich ja am besten an der Sache.
Guess muss South Park gucken, ja. Das hätte schlimmer sein können, aber ich bin gespannt. Ich bin mal gespannt, wie es bei den anderen aussieht, wie die so dazu stehen. Dann soll man vielleicht mal mit einsteigen mit der Frage, ob das Riesenfans sind alle oder ob da auch jemand ist, der South Park vielleicht nicht so guckt.
Also vor allem bei dir ist ja nicht mal so, dass du sagst, ich habe das noch nie gesehen, keine Ahnung, was damit los ist, sondern du hast es ja versucht und findest es ja nicht lustig.
Nicht lustig genug, sag ich mal so.
Ja. Mhm. Und ich würde fast wetten, dass von den anderen da keiner so tickt.
Okay. Bin gespannt.
Ja.
Da muss ich wohl die seriöse Fahne hochhalten.
Ja, wohl oder übel.
Black Mass gibt's von für Markus, den Johnny Depp Film. Das kriegt ihr in der ersten Support-Episode gleich dieses Monats. Also die kommen auf jeden Fall in der Support-Episode vor, dieser Film. Und in der nächsten Episode, nach dieser, besprechen wir Wild at Heart für Jens. David Lynch-Content. Mhm. Für Erik gibt es den Film Frontiers. Für Marci gibt es Basket Case, mal so ein bisschen Horrorstoff. Und last but not least, für Kitty, Stranger Than Fiction. Keine Sendung ohne Will Ferrell.
Ja, ist eine Weile her, ne?
Ist eine Weile her. Insofern, da habe ich auch sehr Bock drauf, den mal wieder zu rewatchen. Die sagt, das ist ihr Lieblingsfilm mit Will und
aber sag mal, zu Black Mass, das ist doch, der kommt doch in der nächsten Episode, das ist doch keine Support-Episode.
Doch. Black Mass besprechen wir in der nächsten Support-Episode.
Okay.
Deswegen haben wir doch Wild at Heart mit reingenommen, weil wir den aus Versehen in die reguläre Episode gepackt haben.
Da war was.
Da war der Tausch.
Mhm.
Ja. Markus ist diesmal für die Support-Episoden dran, insofern. Ihm ist das scheißegal, so wie es allen scheißegal ist. Hauptsache wir rezensieren. Und deswegen Black Mass Supporter-Episode und Wild at Heart reguläre Episode.
Dann haben wir unter Umständen gleich ein Problem. Aber dazu in der nächsten Episode mehr.
Okay. Da war ja was, hat er gesagt.
Ja, ja,
ich bin
ja,
sehr gespannt.
Wegen Wild at Heart. Weil,
haben wir zwei verschiedene Filme geguckt.
Wahrscheinlich.
Okay.
Ja. Aber heute passt's.
Heute passt's, gut.
Ja. Und wir steigen auch mit einem gemeinsamen Film ein.
Das machen wir. Und ja, den letzten Film der Evil Dead 3, den wir noch nicht rezensiert haben. Und laut Fede Alvarez, dem Regisseur des Ganzen aus dem Jahr 2013, ist das ein Sequel. Soweit ich das im Interview von ihm richtig gedeutet habe.
Ja. Boah, ich war so hin und her gerissen, was das Punkteraten angeht. Aber da das jetzt ein neuer Monat ist.
Mhm. Kannst du auf die Kacke hauen, meinst du?
Ja, nee, du hast ja schon wieder Ambitionen,
absolut,
diesen Monat zu gewinnen.
Das wird mein Monat.
Sehr löblich. Mhm. Möchtest du dann auch gleich mal einsteigen, oder?
Ja, Logo, gerne.
Aha.
Ich sag 3,5.
Du sagst 3,5?
Mhm.
Okay. Jetzt, ich habe bei dem Film irgendwie so eine lose Erinnerung, dass wir mit Erik kurz über den gesprochen haben.
Mhm.
Im Zuge von das war wahrscheinlich auch irgendwas mit Evil Dead. Und da meine ich, dass du gesagt hast, dass du mit dem nicht viel anfangen konntest.
Mhm.
Und diese Info, die hat für ziemlich viel Verwirrung in meinem Kopf gesorgt, weil ich jetzt so rein handwerklich an dem Film nichts erkennen kann, was du nicht gut finden könntest. Dann habe ich überlegt, das hat dann vielleicht damit zu tun, dass das eben eine Art Remake oder eben Sequel ist und dass das jetzt halt auch eine recht, naja, dass halt hier diese Comedy-Schiene fehlt bei der Herangehensweise, was den Stoff angeht. Und dass das unter Umständen das ist, was dir nicht gefällt, weil ich habe es irgendwie halt nicht mehr zusammengekriegt im Kopf. Mhm. Und deswegen, weiß ich nicht, versuche ich mich jetzt irgendwie in der Mitte einzupendeln und sag mal 5,5.
Okay.
Erst recht, wenn du mich jetzt hier bei 3,5 siehst. Aber ja, gut, wer weiß.
Das ist ja nicht immer dieselbe Perspektive, die ich einnehme.
Nee, nee.
Ich versuche mich ja dann schon in dich reinzuversetzen.
Dito. Aber eben, also ich habe ja wirklich wenig Erinnerung an sowas, aber ich bin mir sicher, dass du zu Erik gesagt hast, dass du den nicht so geil fandest.
Aber das ist ja der Ansatz des Vorerratens, dass wir in diesem Podcast mal zurückblicken, ob wir irgendwas mal über bestimmte Filme gesagt haben und dann gucken, okay, wie gut schätzen wir den anderen ein oder wie gut können wir uns an bestimmte Sachen erinnern?
Ja, weil als ich den geguckt habe, dachte ich, ja, das ist doch eigentlich zu 100% dein Ding. Hier fließen Unmengen Blut hier. Mhm. Also der Gore-Faktor ist hier jetzt auch nicht so ganz weit unten. Der ist nicht übertrieben lang. Und also, ja, wie auch immer. Ich bin sehr gespannt, wo du hier schlussendlich gelandet bist, weil für dich war es eine Zweitsichtung.
Richtig, ich habe ihn im Kino gesehen.
Du hast ihn im Kino damals gesehen, okay.
Ich habe ihn im Kino gesehen und das war jetzt der erste Rewatch.
Mhm.
Und ich hatte eine ähnliche Basis wie du. Ich wusste, dass mich einiges gestört hat. Ich wusste aber nicht mehr was. Ich konnte es nicht mehr zuordnen.
Ah, okay.
Das heißt, ich musste ihn jetzt nochmal gucken, um zu wissen, warum ich den genau nicht mehr gut fand. Weil das
also es war so, dass du den nicht gut fandest?
Das hast du richtig
okay. Erinnerung. Ja, cool.
Das hast du schon mal richtig Erinnerung. Jetzt weiß ich auch, was ich daran nicht gut fand und kann nochmal hier die Facebook-Rezension vielleicht rauskramen, weil die müsste da auch noch irgendwo stehen. Vielleicht habe ich es da nochmal erläutert, aber jetzt habe ich es erstmal aus der aktuellen Sicht notiert.
Ja, das wäre jetzt, in dem Fall fände ich das tatsächlich mal interessant.
Ja.
wenn dann, du hier die Facebook-Rezension ausgrabst.
Ja, dann versuche ich das mal und würde erstmal in die Story reingehen, damit ich erstmal erzähle, worum es geht, oder?
Ja, mach.
Also es geht um 5 Jugendliche, die fahren zu einer abgelegenen Cabin in the Woods, wie man so schön sagt. Mhm. Und der Grund ist, einer davon, David, gespielt von Shiloh Fernandez, hat auch schon 64 Credits, hat man eventuell schon gesehen in dem einen oder anderen Film. Der hat seine Schwester Mia im Schlepptau, die wird gespielt von Jane Levy aus Zoe's Infinite Playlist.
Du bist auch Infinite.
Nee, die heißt gar nicht
Extraordinary.
Infinite. Extraordinary Playlist, ja, nicht Infinite, das war ein anderer Film, ja.
Alter, und die war in Shameless eine der Schwestern von Mickey.
Oh, okay.
Meine ich.
Das habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Oder diese abgefuckte Ex-Freundin von Mickey oder so, die war irgendwas, hatte die da mit dem Nachbarclan zu tun?
Nee, die Ex-Freundin war das auf keinen Fall nicht. Das war so eine ganz dünne Blonde.
Mhm.
Das war nicht
Jane. Dann war die eine der Schwestern.
Das kann sein.
Aber krass. Ich erinnere mich, dass die bei Shameless da mit dem Nachbarclan irgendwie was zu tun hatte.
Ja, ich musste kurz überlegen hier, wo sie dann so zum ersten Mal aufgetaucht ist, dachte ich so, oh, warte mal, das Gesicht, das kenne ich so. Und dann bin ich relativ schnell auf die Serie gekommen, wo es okay ist.
Schon das ist Zoe. Bisschen was anderes, ja.
Genau. So, und diese Dame ist immer wieder auf Droge, wird auch immer wieder rückfällig und die soll hier unter den Fittichen ihrer Freunde Cold Turkey endgültig den Drogen abschwören. Das ist der Plan. Und deswegen auch abgelegen, keine Ablenkung, sondern halt in der freien Welt, bei einer freien Natur. Und einer dieser besagten Leute, die in dieser Gruppe drin sind und die alle so ein bisschen befreundet sind, da ist auch die Freunde von dem Bruder mit bei und so weiter und so fort, findet ein altes Buch im Keller. Das ist Lou Taylor Pucci. Der hatte auch mal sowas wie einen Lauf, also der hat auch in Spring mitgespielt und hat schon so in dem einen oder anderen Film hat man das Gesicht definitiv gesehen. Also.
Ja, und du guckst doch auch Physical.
Ja, Physical natürlich, der Surfer-Dude.
Ja, eben. Ja,
das war das letzte Mal, als ich den gesehen
habe. Aber halt da wirklich ein ganz anderer Typ.
Komplett, ja.
Also nicht mal so sehr optisch, sondern einfach wie er den spielt. Also der ist schon vielseitig.
Ja, ich habe den damals immer in die gleiche Ecke geparkt wie hier der jetzt als neuer Bond gehandelt wird hier aus Bullet Train. Jetzt habe ich den Namen vergessen, Alter.
Ach so,
auch so einen Dreifachnamen. Ja,
so der bessere Tom Hardy.
Ja, der bessere Tom Hardy. Die beiden, Lou Taylor Pucci und ihn, habe ich immer so ein bisschen in die gleiche Ecke gefunden.
Mann, wie heißt der denn?
Kick-Ass.
Kick-Ass, ja. Ja,
klar.
Auch so ein Dreiername.
Ja, eben, sage ich ja.
Ja.
Komme ich nicht drauf.
Ja.
Haben wir uns wieder selber reingeritten.
Mhm.
Und er liest laut aus diesem Buch vor und dann, kennen wir natürlich, folgt eine Raimi-Kamerafahrt und dämonische Kräfte kommen zum Vorschein, die dann über diese Hütte einbrechen. Und das ist die Story von Evil Dead aus dem Jahr 2013. Also das Necronomicon kommt wieder zum Vorschein, Dämonen kommt zum Vorschein und es gibt einige Verbeugung vor den alten Teilen.
Hm. Aaron Taylor Johnson.
Aaron Taylor Johnson, siehst du. Aaron Taylor Johnson, Lou Taylor Pucci, das war für mich so eine Generation und ähnliche Liga, beide talentiert. Und der eine hat ein bisschen bessere Karriere gemacht, kann man schon mal sagen. So. Jetzt hast du schon gut eingeleitet. Darf ich anfangen mit meinem Fazit, oder?
Bitte, ja.
Also, auf der Plusseite, Jessica Lucas spielt mit. Das ist die Tabitha aus Gotham. Die ist ein Zuckerstück. Darf man Zuckerstück noch sagen? Ich hab's jetzt gesagt. Und definitiv eine Bereicherung für jedes Bewegtbild. Insofern habe ich mich super gefreut, dass die hier mitspielt. Du hast es erwähnt, die Gewalt und die Gore-Exzesse sind nicht zimperlich. Also man hat hier der FSK einiges zugetraut und da bin ich natürlich immer ein großer Fan von, wenn man nicht versucht, einen Film irgendwie auf eine 16er-Freigabe runterzubrechen und dann irgendwelche Sachen kürzt.
Ja, gerade wenn es wirklich nur ein Horrorfilm ist.
Also, eben, ja. Aber es gibt einige Filme, die das versucht haben und dann versucht haben, okay, die jüngere Zielgruppe auch noch abzugreifen, damit man halt mehr Kasse an den Kino
einfach immer lame
im Kino macht und das ist dann lame, richtig, weil die Gore-Fans dann überhaupt keinen Bock haben, diesen Film zu gucken und ihn dann zerlegen. Das sind die Pro-Sachen. Was ich nicht so prall fand hier neben diesen Argumenten, die für den Film sprechen. Es gibt halt einige Anspielungen auf Evil Dead, auf die alten Teile. Und die finde ich halt komplett eierlos und inkonsequent. Weil es gibt diese berühmte Baumszene aus dem ersten Teil, wo jemand vergewaltigt wird. Hier ist auch das CGI zum Beispiel nicht so geil, wenn das zum Vorschein kommt. Man hat hier eine Menge Practical Effects, finde ich ganz gut. Aber bei dieser Baumszene zum Beispiel hat man CGI, was ich nicht geil finde. Und ich will jetzt auch nicht verraten, was da genau passiert, aber die ist halt unspektakulär als die Szene, die sich 40 Jahre zuvor zugetragen hat. Obwohl das eine gewisse Verbeugung ist, fand ich. Da dachte ich so, oh ja, irgendwie, keine Ahnung, das ist mir zu billig. Jane Levy, wie ich finde, als Hauptrolle macht hier einen definitiven guten Job. Alle anderen sind für mich komplett farblos und sind mir egal, was mit dem passiert. Ist auch nicht hilfreich. Man gibt denen irgendwie gar keine Backstory. Und was ich halt auch seltsam fand, ich habe halt die ganze Zeit irgendwie so ein bisschen den Kopf geschüttelt.
Du hattest echt Backstories erwartet?
Du hast schon bei Horrorfilmen so ein bisschen, dass du, naja, oder dass du mit den Charakteren irgendwie, dass dir die gefallen, dass die sympathisch sind. Aber die sind mir hier zu blass. Okay. Also es muss ja nicht gleich irgendwie eine große Backstory aufgebaut werden.
Das verstehe ich, wenn du sagst, irgendwie sind die für mich nicht greifbar genug, dass ich dann groß mit denen gehe. Ja. Aber ich hätte keine Backstory gebraucht.
Nein, nicht also. Aber wenn du die Charaktere schon unsympathisch findest, dann hätte eine Backstory geholfen, drücken wir es mal so aus. Mhm. Dann wäre halt gut, wenn du irgendwas mit denen anfangen kannst. Aber so ist es halt, du musst mit denen arbeiten, das hat man bei den alten Evil Dead-Teilen auch gesehen. Man hat ja Ash zum Beispiel, am Anfang kanntest du den auch nicht, im ersten Teil. Aber das war irgendwie ein interessanter Charakter, interessant genug, dass du dem weiter folgst. Und von denen hier fand ich halt keinen interessant. Mhm.
Ja, zumal das, wie sie es jetzt gestrickt haben im Drehbuch, dass der Grund, dass die alle forciert versuchen, dort in dieser Hütte zu bleiben, obwohl sich dann irgendwann auch Dinge abspielen und sagen könnte, jetzt wäre eigentlich der Punkt gekommen, abzuziehen, ist ja dieser Versuch, die Mia über Cold Turkey eben wieder an einen gesunden Punkt zu bringen. Und dann wird eben auch erzählt, wir müssen es wirklich um jeden Preis verhindern, dass die abhaut, weil das hat die schon mal gemacht und wir haben es ja schon mal mit ihr versucht und da ist sie dann einfach abgezogen und so, wir müssen die hier festhalten, um jeden Preis. Und das ist halt so, naja, also ich meine, es ist glaubwürdig, ich finde, das funktioniert halt als Motivation, die alle an diesem Ort zu halten, aber jetzt besonders elegant geschrieben ist es natürlich nicht. Aber ich finde, darüber hat man natürlich auch schon so, ist man ja tendenziell eher auf der Seite von Mia als auf der anderen, weil die sind ja da wahnsinnig empathielos.
Ja, ist man. Aber es hilft halt nicht, wenn du so ein Ensemble-Ding hast und du konzentrierst dich halt auf einen einzigen Charakter aus dem Cast. Weil du sollst ja ein bisschen mitfühlen mit den anderen.
Ja.
Und hilft halt nicht. Mhm. Und was ich halt auch komisch finde, ist, in einem Horrorfilm hast du ja also den eigentlichen Horror, der auf die Protagonisten einbricht. Die werden ja da meistens mit Unerklärlichen konfrontiert. Mhm. Und hier hast du halt eine Szene, wo Mia halt 20 Liter Blut irgendwie aus sich rauskotzt und dann so schreit, also irgendwie so besessen schreit, dass irgendwie die Türen von der Hütte und so auffallen. Und die rechtfertigen das so, dass sie wohl auf Droge sein muss wieder. Mhm. Und dass sie wohl wieder hier und kann, dass wieder rückfällig geworden ist. Wo ich dachte, ey, habt ihr mal irgendwie geguckt, was da gerade passiert ist, Alter? Das hat nichts mit einer Drogensucht zu tun. Da denke ich mir so, das ist komplett hirnrissig, so diese Szene. Mhm. Das ist einfach dumm geschrieben. Und
die ist natürlich nur für den Gore-Effekt da.
Ja, ja, klar. Aber spätestens da müssen schon alle, die in diesem Raum sein, müssen bewusst sein, dass es hier nicht mit rechten Dingen zugeht. Und nicht sagen so, ja, oh krass, die ist wieder rückfällig geworden. Also das ist ja wohl die beschissenste Erklärung, die
wir anbringen können. Aber also nur mal fürs Verhältnis, die haben, glaube ich, 70.000 Gallonen Blut verwendet und allein 50.000 davon gingen eben für die Szene drauf.
50.000 davon, okay.
Also das ist ja schon... Die ertränkt die ja mal kurz im Blut. Das
auf jeden Fall, ja.
Heftig.
Und deswegen finde ich so lustig, wie die anderen reagieren, oder? Also
dann ja, fand ich auch. Da wäre mehr drin gewesen. Ja. Aber also wirklich, jetzt nimmst du so im Detail die Story bei so einem Film.
Ja, das hat mich halt alles gestört.
Würdest du doch im Original, findest du doch auch solche Löcher.
Nee.
Nicht? Okay. Nee. Na gut, finde ich interessant, dass dir das auffällt, weil natürlich bremst das dann den Spaß, den man mit so einem Film hat. Das hätte ich aber witzig.
Und das ist halt... das
hätte ich nicht so gedacht.
Also man hätte halt sehen können, was aus dem Film hätte werden können, weil die letzten 15 Minuten, wenn ein bestimmter Slayer-Song hier verfilmt wird und zitiert wird und dann diese choralen, finsteren Gesänge dann irgendwie einsetzen im Score, da fand ich den Film wiederum richtig gut. Also das Finale, die letzten 15 Minuten, das fand ich super. Aber das ist zu spät. Da hatte mich der Film schon zum größten Teil verloren, weil alles, was davor war, fand ich halt, ich fand ein paar Gore-Effekte gut, ich fand ein paar, wie gesagt, wenn es dann ans Eingemachte geht und wenn es um ein paar abgetrennte Gliedmaßen geht und so, finde ich es ganz cool. Aber insgesamt war ich ja oft so, dass ich gesagt habe, überflüssig. Das macht ja
überflüssig.
Macht der neue Teil Evil Dead Rise schon besser. Da konnte ich mit den Charakteren was anfangen. Ich habe ja gesagt, diese Hauptprotagonistin hatte Charakter und aber auch die Mutter und so, da waren halt mehrere Charaktere, wo du sagst, mit denen fühlst du halt so ein bisschen mit. Dann dieses Szenario mit dem Haus und auch die Effekte und so. Ich fand den besser. Und hier Evil Dead von Fede Alvarez, viele sind Fan von dem, weil die sagen, ja, der macht halt was anders und orientiert sich ja halt nicht an Sam Raimi, sondern macht halt einen blutigen, ernsten Film raus. Das finde ich gar nicht so schlimm.
Ja, und ich finde auch gar nicht, dass das so null Sam Raimi inspiriert ist. Zumal Sam Raimi und Bruce Campbell haben hier mitproduziert.
Ja.
Und ich finde... Das merkt man, weil für mich sind diese Momente, wo du sagst, dass sie irgendwie billig kopiert, für mich sind das eher Hommagen als eine billige Kopie.
Ja, aber keine guten.
Na, sehe ich nicht so.
Okay.
Finde ich nicht. Ich finde da, ich habe dann eher eben mit der Motivation einzelner Figuren oder so auch ein bisschen im generellen Verlauf der Story meine Probleme, weil ich finde zum Beispiel eine, also witzigerweise das, was du sagst, wo ich die letzten 15 Minuten gut findest, ich finde die auch gut, wobei ich die jetzt nicht besser als den Rest finde. Mich stört nur eine Wendung, die es gibt mit der Figur Mia, die gegen Ende ist. Wo ich dachte so, oh Leute, really? Also jetzt plötzlich wieder einfach so? Also das war mir dann auch irgendwo ein bisschen platt und
das ist zum Beispiel, genau,
folgt dann doch eben einem relativ generischen Ablauf nach meiner Empfindung von solchen Horrorfilmen. Das hat aber für mich das Ganze, so das Gesamtbild, was ich handwerklich einfach wahnsinnig gut finde. Mhm. Ich finde, der macht das, was er machen will, macht er handwerklich echt gut. Sieht stellenweise wirklich fett aus, finde ich. Mhm. Und so stimmungsmäßig hat es für mich auch funktioniert. Ich habe auch die CGI nicht schlecht gefunden.
Nicht durchgängig, aber in manchen Momenten. Wie gesagt, bei dieser Baumszene fand ich es nicht gut.
Klar, also es gab den einen oder anderen Moment, wo ich überrascht war. Nicht immer positiv. Mhm. Aber ansonsten macht er ja auch viele Dinge, die halt wirklich wahnsinnig Klischee sind für dieses Genre. Weißt du, sie wird am Anfang, als sie in der Hütte ankommen und ein paar schon da sind, wird die eine halt beim Fleischschneiden gezeigt. Und natürlich haben wir ein elektrisches Fleischmesser. Mhm. Und also das ist so offensichtlich, dass das Ding im späteren Moment nochmal zum Einsatz kommen wird und oder zweckentfremdet wird. Also das ist aber halt, finde ich, für mich eben wahnsinnig Schema F bei sehr, sehr vielen Horrorfilmen. Da erwarte ich auch nicht, dass der mich dahingehend groß überrascht. Mhm. Und für mich war das eigentlich eine sehr respektvolle Hommage an die alten Evil Dead Dinger.
So, Plot Twist.
Naja, mir hat natürlich das Comedy-Ding gefehlt.
Ja,
aber da,
genau.
Das muss man halt von Anfang an schlucken, weil das ist klar so, das findet hier in dem Film nicht statt. Mhm. Zumindest nicht in der Form. Und damit ist das natürlich schon mal ein komplett anderer Film, weil der da halt eine andere Tonalität fährt. Mhm.
Ja, aber dadurch fehlt ja dieser Hommage-Charakter für mich, weil für mich war die Evil Dead Trilogie, die alte, war halt mit Humor und
viel. Naja, aber gerade dieses Ding im Wald mit den Wurzeln und dem Baum.
Ja, aber halt.
Das hat null Comedy im Original und hier halt auch nicht, also.
Ja, gut. Das ist halt genau mein Fazit, was ich zu dem neuen Teil hatte, wo ich gesagt habe, das ist halt eine ernste Verbeugung und Tribut irgendwie von dem alten Teil. Und es geht um das Necronomicon, das spielt so in der Welt von Tanz der Teufel. Darfst du aber nicht vergleichen mit den alten Ash-Teilen von damals mit der Trilogie, weil das hat nicht den Witz und so und den Humor davon, sondern es ist ein ernsthafter Horrorfilm, der aber in dem Universum spielt. Und so habe ich den gesehen. Aber hier hatte ich halt zu viel auszusetzen.
Schade.
Du hast es auch gerade selber erwähnt. Ich meine, diese Schlussszene von ihr, das ist ja auch so ein Jumpscare gewesen. Und du hast in dem Film hast du auch so 5, 6 andere Jumpscares, die siehst du halt meilenweit kommen. Und das finde ich halt immer, das finde ich immer billig. Du darfst einen Jumpscare eigentlich nicht kommen sehen oder merken oder irgendwie anhand der Musik oder der Kameraeinstellung schon irgendwie damit rechnen, sondern du musst davon überrascht werden, ansonsten ist der nicht gut. Mhm. Das ist auch noch eine Sache, die habe ich hier nicht mal notiert. Das hatte ich auch eher auszusetzen. Mhm. Aber klar, also es ist jetzt kein schlechter per se oder es ist jetzt, der hat seine Momente und dem, was er technisch macht und stimmungsmäßig ist es auf jeden Fall gut, aber
ja, ich finde eben auch
rund.
Bildsprachlich und so, das, was für mich nicht rund ist, hat mit dem Drehbuch zu tun. Mhm. Überhaupt nicht mit der Inszenierung oder der Darstellung. Das finde ich alles grundsolide.
Stelle ich hier versöhnlich aber in einem Horrorfilm als ich.
Ja. Ich finde auch, dass der ein gutes Pacing hat. So, ich meine, der geht 91 Minuten.
Das ist natürlich cool, dass du wieder so einen kurzweiligen anderthalb Stündler hast, definitiv.
Ja, aber auch die können sich manchmal ziehen und ich finde, da macht er eine Menge richtig.
Ja, mag sein. Ja, also das sind alles Punkte, so die sehe ich.
Okay.
Ich hätte gerne Lily Collins gesehen, die ist ja ausgestiegen aus dem Projekt. In einem Horrorfilm,
ja, oder auch Jillian Jacobs, die war es ja zuerst und dann kam Lily Collins. Nee, Quatsch, die haben beide gleichzeitig vorgesprochen. Lily Collins ist es geworden und dann aber raus und Jane Levy rein.
Sowas.
Ja. Und Park Chan-wook sollte mal Regie führen.
Auch interessant, ja. Mhm. Der hat aber keinen Bock auf Evil Dead.
Ja, wer weiß. Wie findest du nicht, dass diese Post-Credits-Szene so ein bisschen das Gütesiegel ist?
Naja, aber es,
also ich kann mir
es
vorstellen,
widerspricht
dass
ja ein bisschen dem, was er dann von dem Film hielt.
Naja, aber der hat den produziert und es gibt diese Szene. Ich glaube, für Fans ist das definitiv so dieser Moment am Ende, wo man sich dann denkt, nochmal so, okay, fuck yeah.
Ja, ist das Fanservice, definitiv.
Ja, klar, ja. Voll. Gibt die aber gar nichts?
Naja, war auch so ein bisschen mit der Brechstange, wie ich finde.
Guess.
Ja, was soll ich sagen?
Guess ist nicht gut, auf diesen Film zu sprechen. Ja, ja.
Nee, ist definitiv der Schwächste in der Reihe. Und,
wow. Okay.
Tanz raus. Ist jetzt wieder so ein Film, den ich mir trotz meiner Punktevergabe ins Regal gestellt habe, vollständigkeitshalber.
Mhm.
Aber wäre das ein einzelständiger Film oder ein für sich stehender Film aus einer Reihe, die ich nicht im Regal habe, hätte ich mir den niemals gekauft. Bin kein Fan von dem.
Abgefahren. Kann. Also gut, ich weiß auch nicht jetzt, wie es mit den anderen Filmen des Regisseurs ist. Du hast ja bestimmt ein paar von denen gesehen, oder? So Don't Breathe.
Ja, Don't Breathe habe ich gesehen, der war besser.
Beide auch?
Nee, den zweiten kenne ich nicht. Der ist ja noch relativ frisch, den habe ich noch nicht gesehen.
Mhm.
Aber den ersten fand ich schon gut.
Und seine Texas Chainsaw Massacre?
Nee, der letzte ist ja von ihm, von 2022, ja. Der auch auf Netflix, glaube ich, erschienen ist. Den habe ich auch noch nicht gesehen.
Mhm.
Der ist ja auch eher ambivalent aufgenommen von der Bubble. Also manche sagen, das ist ein guter neuer Teil aus der Reihe und andere mögen den gar nicht. Also.
Ich bin ja sehr gespannt, weil er den nächsten Alien-Teil machen wird.
Mhm.
Alien Romulus. Weil ich finde schon, dass der ein bisschen eine eigene Handschrift hat.
Der hat schon seine Fans, definitiv. Ja. Also im Genre-Kino ist der, kommt der gut an. Aber ist ja
ich
auch,
kann's verstehen,
echt. Auch der Film hier, also Evil Dead, ist ja eigentlich ein, selbst so Leute wie die Filmfressen zum Beispiel, die sagen ja, dass das hier dass das eins der besten Sequels ist, so von so einer Reihe. Wenn die irgendwie viel später dann wieder einen neuen Film gemacht haben, dann war das für die eine super positive Überraschung, wie gut der geworden ist.
Ja.
Also.
Also ich finde auch, das geht nur wirklich deutlich schlechter.
Okay.
Ich bin sehr gespannt, wo du gelandet bist. Ich lese jetzt mal die anderen Punkte vor.
Mach das mal.
6,5 gibt es auf IMDb, Metascore ist bei 57, auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,2, Publikum ist bei 3,5 und Letterboxd 3,3.
Ja.
Nicht alle sind begeistert. Und Guess auch nicht. Jetzt, wo bist du gelandet?
Genau bei der 5,5, die du genannt hast.
Ach was.
Insofern, ja, das war, fängt ja gut an, der Monat. 5,5 ist richtig.
Großartig.
Krasser Typ, so, ja. Demnach bin ich aber weit daneben.
Oh ja.
So ein Plot-Twist, Alter. Ich dachte einfach, okay, alles, was ich aussetzen habe, wird die auch ersetzen. Und noch weniger wahrscheinlich, weil es ein Horrorfilm ist. Und Jumpscares und was soll der damit anfangen? Du hast nicht mal den Witz von Ash und so aus den alten Teilen. Der wird den nicht mögen, aber... Offensichtlich konntest du dem was abgewinnen.
Ja.
Oh, jetzt klingt es nach einer 7.
Ich bin bei 7.
Ja, natürlich. Alter, Falter.
So, Guess beginnt den Monat mit 3,5 Miesen.
Wird schon mal keine Nullerrunde heute.
Wird knapp.
Wie sonst.
Ja. Ja, ja, sonst immer marschierst du hier souverän durch und jetzt das.
Eben, ja, sonst immer Perfect Round.
Mann, Mann, Mann.
Diesmal Perfect Script.
Ja.
Wir können mal erwähnen, dass der Film auch sehr erfolgreich war in den Kinokassen. Der hat ein 17 Millionen Budget gehabt, haben wir nicht gesagt. 97,5 Millionen hat er eingespielt. Also jetzt nicht unbedingt so ein niedriges Budget wie die Blumhouse-Filme, aber 17 Millionen ist schon auch nicht besonders viel. Die sind ja selten irgendwie Blockbuster-Budgets. Aber dafür fast 100 Millionen eingebracht, ist schon ordentlich.
Ja, und wieder mal ein Beleg dafür, dass man mit Horror halt richtig Geld machen kann.
Auf jeden Fall, ja. Das ist ein Genre, wo die Leute halt gerne ins Kino gehen, um erschreckt zu werden. Ja, Grüße an Erik. Jetzt haben wir Evil Dead durch. Mussten leider, also aus meiner Warte, mit dem Lowlight jetzt hier das Finale bestreiten, aber gut.
Mhm.
Sehen einige bestimmt anders da draußen, wenn ich mir so die Punkte angucke bei Letterboxd und gucke.
Aber warum das Finale?
Naja, weil es der letzte Evil Dead-Teil war, den wir noch nicht hatten. Finale für
ach,
uns.
Stimmt, ja, wir haben jetzt alle.
Wir haben
ja.
Alle.
Cool. Ja, du, ich werde mir den aktuellsten auf jeden Fall auch noch angucken.
Ja, dann bist du vollständig.
Ja.
Definitiv.
Stimmt.
Und
cool.
Dann kannst du ja mal da Punkte nachreichen. Interessiert mich ja, wie du den am direkten Vergleich siehst, weil das ist natürlich auch ein ernsthafter Horrorfilm.
Mhm.
Aber finde ich halt besser.
Okay.
Cool.
Ja,
so viel zu Evil Dead. Grüße an Erik nochmal und weiter geht's im Programm.
Ja. Und das ist ein Film, da habe ich mich lange vorgedrückt, den zu gucken, weil ich den damals im Zuge der Oscars so ein bisschen vor mir hergeschoben habe und es dann irgendwie verpennt habe, den zu gucken oder halt nicht mehr hinbekommen habe.
Mhm.
Und die Lauflänge hat mich immer so ein bisschen abgeturnt, wobei völlig absurd, weil ich irgendwie immer suggeriert bekommen habe, dass der noch viel länger ist, weil es aber anscheinend auch Leute gibt, die den langweilig finden. Und jetzt habe ich es endlich mal gemacht. Zum Glück, weil ich war schwer beeindruckt. Das kann ich schon mal vorweg sagen.
Hui.
Der hat ein bisschen mehr gekostet als unser erster Film. Der hat es nämlich auf 135 Millionen gebracht im Budget.
Okay.
Was aber auch nicht so geplant war, weil geplant waren 60. Mhm. Der ist dann im Laufe der Dreharbeit ein bisschen teurer geworden, hat einfach plötzlich mehr als das Doppelte gekostet.
Das ist ein bisschen explodiert, ja.
Ja, warum erzähle ich nachher? Der Film heißt The Revenant.
Stark.
Aus dem Jahr 2015 und deswegen also hat nur jetzt wirklich 8 Jahre gedauert. Ähnlich lang tatsächlich, wie die Produktion des Films gedauert hat. Also
Erstsichtung für The Revenant. Stark.
Ja. Ja, und der ist gar nicht so lang, wie ich gedacht habe, Alter. Der ist ja aus heutiger Sicht, das ist fast schon ein Durchschnitt mit seinen 2 Stunden 36.
Ja, das stimmt.
Mir wurde damals wirklich so alle um mich rum so, boah, der ist so lang und der zieht sich so und ewig Landschaften und Mhm. Und das ist so das, was bei mir ankam und deswegen dachte ich so.
Ja, bleibt manchmal hängen, wenn man so eine Meinung hört, links und rechts.
Ja, total. Wirklich, das hat es so gefärbt für mich und ich habe nie Bock gehabt, mir diesen Film anzugucken. Und das ist so krass, weil ich ja die anderen Filme des Regisseurs wirklich feier. Mhm. Ja, der Herr heißt nämlich Alejandro Iñárritu und hat für diesen Film mal kurz seinen 4. Oscar bekommen.
Gute Quote.
Ja, also auf 19 Credits, 4 Oscars, das ist schon geil, aber ist nicht alleine damit, weil Emmanuel Lubecki, der hier, und ich bin ein bisschen irritiert, was die Aussprache des Nachnamens angeht, aber ich habe mir eben noch viel Zusatzmaterial angeguckt zu dem Film und da haben die es alle so gesagt. Ich hätte halt Lubecki gesagt, aber Lubecki haben die alle gesagt, das ist ja sein Stamm-DOP. Mhm. Und der ist mit diesem Film der einzige DOP geworden, der es geschafft hat, 3 Jahre in Folge den Oscar zu gewinnen für beste Kamera.
Krass.
Zu hart. Man meint Gravity, Birdman und Revenant.
Das ist wirklich krass.
Und damit mal kurz.
Aber zu Recht, ist ein großer.
Ey, pff.
Guck mal, die 3 Filme alleine schon die Range, ey.
Ja, eben. Also was das für unterschiedliche Bilder sind und alle geil auf ihre Art.
Ja.
Und das spielt hier eine Riesenrolle. Also die Bildsprache ist hier ein Riesenthema. Und deswegen hätte das wahrscheinlich auch mit keinem anderen so funktioniert. Aber das hat sowieso ganz viel auch mit den Bedingungen zu tun, unter denen dieser Film entstanden ist. Und da gibt's Stories ohne Ende. Und ich habe mir da wirklich viel Zusatzmaterial reingezogen, weil ich aber auch schwer interessiert war. Also, weil der Film mich echt beeindruckt hat. Fand den krass. Erst recht, weil ich da halt mit wenig Erwartungen rangegangen bin. Wie gesagt, das war eher so ein Ding, so komm, jetzt guckst du den endlich mal. Und hat sich gelohnt. Geschrieben hat das Mark L. Smith. Der hat ganze 13 Credits. Schreibt sonst ganz gerne Remakes und witzigerweise ist ja auch dieser Film ein Remake. Das haben wahrscheinlich auch nicht viele Leute auf dem Zettel.
Das habe ich nicht gewusst, das ist ein Remake.
Ja, ich wollte mir das Original eigentlich noch angucken vor der heutigen Aufnahme. Das heißt Man in the Wilderness. Mhm. Ist exakt die Story.
Okay.
Aber ich glaube aus den 70ern oder so.
Macht der mal mit, den man kennt?
Nee. Mhm. Oder? Jetzt sage ich wieder, also doch, wahrscheinlich dann schon. Aber also war nicht so ein großer Film. Aber das war ein Roman, weil das ja auf einer wahren Geschichte beruht. Mhm. Also das, was wir hier sehen, ist ähnlich vorgefallen, wobei wirklich nur ähnlich. Also die eigentliche Geschichte ist schon krass, aber vergleichsweise unspektakulär. Mhm. Erzähle ich dann, wenn ich die Handlung erzähle. Jedenfalls hat Mark L. Smith eben sonst einige Remakes gemacht. Der schreibt zum Beispiel gerade an einem Twisters Remake.
Twister?
Mhm.
Okay.
Also wird Twisters heißen, ist ein Twister Remake. Und der hat 2015 hier für Martyr das Remake gemacht.
Ach, das war das Remake,
was du nicht gut fandest, ne?
Nee.
Ja. So, und Iñárritu hat selber natürlich auch mitgeschrieben und Michael Punke heißt, ne, oder Michael Punke wahrscheinlich, der, von dem stammt der Roman, auf dem das eben alles basiert und das ist eben basierend auf einer wahren Geschichte. Mhm. Es geht um Hugh Glass. Der ist Trapper. Wir sind im Jahr 1823 und das ist hier halt wirklich noch ganz viel unerforschtes Gebiet in Amerika. Also das ist hier Natur pur. Mhm. Und deswegen ist so dieser Fur Trade damals, das war ja noch so ein bisschen der erste Gold Rush, wenn du so willst. Also das so der erste große Hype, womit Leute halt schlagartig sehr viel Kohle gemacht haben, war halt Handel mit Fell. Mhm. Und da, das sieht man ja auch in anderen Western oder der mit dem Wolftanz und sowas, dass da halt im großen Stil Bisone abgeschlachtet wurden und sonstige Tiere, um deren Felle zu verhökern.
Kann ich Sie für diese modische Felljacke begeistern?
Ja, das ist wirklich, also ich fand, das ist mir auch in Erinnerung geblieben, bei von der mit dem Wolfstanz, das fand ich damals so krass. Hm. Und das ist hier halt auch ein Thema, nur dass die eben sehr also die leben davon, das ist ein Business und das ist aber auch ein beschwerlicher Job, weil die halt zum einen einer großen Bedrohung ausgesetzt sind, zum anderen eben auch eine fiese Natur durchqueren müssen. Mhm. Und es geht eben im Fokus um Hugh Glass und der ist einer von dieser Trapper-Truppe und die sollen eben die Fälle von A nach B bringen. Müssen die also da zum nächsten Ort bringen, wo sie dann abgenommen werden, wo sie dann auch die Kohle dafür bekommen. Die sind im Auftrag eines größeren Unternehmens unterwegs. Deswegen ist die Truppe so ein bisschen militärisch angelegt, wird angeführt von der Figur von Donald Gleason. Der spielt hier Captain Andrew Henry. Und der erzählt ihnen also, was sie machen müssen. Und jetzt sind die da mitten irgendwo in der Wildnis unterwegs und wollen diese Fälle transportieren. Und eines Tages, als die Truppe irgendwo Halt macht, ist Hugh Glass mit seinem Sohn unterwegs und die trennen sich und er wird halt übelst von einem Bären verletzt. Der wird davon, weil da sind kleine Bären unterwegs und irgendwann kommt die Mutter dazu und ist ein ausgewachsener Grizzly und nimmt den guten Hugh Glass mal kurz durch die Mangel.
Hat das South Park auch schon verarscht? Würde sich anbieten.
Ja, bestimmt. Weiß ich nun nicht, okay. Oder nicht mehr, weil tatsächlich jetzt beim Rewatch bin ich da noch nicht angekommen bei 2015. Mhm. Ah ja, würde sich anbieten. Aber das wurde auf jeden Fall schon in diversen anderen Filmen hochgenommen. Mhm. Und man muss aber dazu sagen, dass dieses Vorhaben, das so zu inszenieren, weil da ist schon vieles einmalig. Also so einen kompletten CGI-Bär, einen Kampf mit einem CGI-Bär in einem langen Take zu drehen, ist als Idee halt schon mal wahnwitzig und so, wie es umgesetzt wurde, wirklich einmalig. Also das ist schon extra large. Das ist sehr beeindruckend, finde ich. Aber hat eben auch hier wieder viel mit der Bildsprache zu tun. Jedenfalls wird Hugh Glass dann eben richtig fies verletzt, wird dann von seinem Trupp gefunden und ein Captain entscheidet, dass einer seiner Kollegen, inklusive sein Sohn, den dann zum nächsten Posten bringen müssen, irgendwie, dass die sich trennen, weil die halt am Anfang noch versuchen, mit ihm unterwegs zu sein und dann trennen die sich aber und dann ist ausschlaggebend bei der Nummer, dass John Fitzgerald, das ist Tom Hardys Figur, dass der auf ihn aufpassen soll und den dann einfach tot zurücklässt. Oder er ist der Meinung, dass er halt bald sterben wird, dann sticht er noch seinen Sohn ab und lässt ihn halt alleine zurück. Vergräbt den noch so halb. Und dann beginnt der lange Kampf und die lange Reise von Hugh Glass zurück zum Fort. Das ist halt über 200 Meilen entfernt. Da muss er sich dann erstmal halbtot aus diesem Loch befreien und dann geht's halt zurück zu diesem Fort. Und das Problem, die Bedrohung, die ich vorhin angesprochen habe, ist, dass du halt
das, Entschuldige, aber wird das Fort ausgesprochen? Ich habe immer Fort gesagt. Fort Knox und so. Oder gibt es da eine deutsche Version?
Gibt es wahrscheinlich beides, ja.
Französische.
Ich kenne das halt aus dem Französischen, ja.
Okay, abgefahren. Hätte ja sein können, dass ich das ein Leben lang falsch.
Nein, auf Englisch auf jeden Fall Ford.
Ford, klar. Ja. Und auf Deutsch wahrscheinlich auch dann Ford. Also, kann ich mir nicht vorstellen, dass der T da nicht mitgesprochen wird.
Weiß ich gar nicht.
Okay.
Wie das auf Deutsch ist. Ja, das ist der Schweizer in mir.
Ich glaube, Fort Knox und so sagt man ja im Deutschen auch so, ja.
Ja, das sagt man aber, weil es das Englische ist, Fort Knox.
Na gut, stimmt auch wieder.
Fort Boyard zum Beispiel. Also gut, war eine Fernsehsendung, aber.
Ja, stimmt, da hat man nicht Fort Boyard gesagt. Ja. Interessant.
Whatever. Jedenfalls ist das halt das Ziel, wo er hin muss. Das Problem ist, dass er aber halt wirklich fies auseinandergenommen wurde von den Bären, halt die übelsten Verletzungen hat. Mhm. Dann da auf Leute trifft, die notdürftig zusammenflicken und jetzt halt dieser Überlebenskampf und dann auch natürlich eine innerliche Veränderung stattfinden auf diesem Weg zurück zu den anderen. Und natürlich treibt ihn auch Rache an, weil er mitbekommen hat, wie Fitzgerald seinen Sohn abgestochen hat und er natürlich und ihn da irgendwie halbtot zurückgelassen hat. Mhm. Davor wollte er ihn ja erst noch umbringen, da ist ja dann der Sohn dazwischen. Und dann geht's zurück und das ist halt, deswegen sehen wir hier mal locker über zwei Drittel sehen wir einfach Leonardo DiCaprio als Hugh Glass, wie er durch die Natur und die damit verbundenen Schwierigkeiten mit seinen Verletzungen versucht zurückzukommen. Heißt, keine Dialoge, er führt zum Glück auch keine Selbstgespräche. Es erzählt sich alles über seine Körpersprache und seine Augen. Und natürlich über die Inszenierung. Und da kommt eben jetzt diese sensationelle Bildsprache zum Einsatz, weil was die hier gemacht haben, ist sensationell. Ganz einfach, ey. Die haben alles sehr weitwinklig gedreht. Das ist ja tendenziell auch eine Optik, die mir schnell auf den Sack geht. Mhm. Aber ich liebe ja Filme, wo die Location sowas wie ein eigener Charakter ist. Mhm. Und das ist hier halt voll der Fall. Du hast hier eine Natur, die seine Veränderungen auch krass unterstützt. Also die ist natürlich zum Teil, sind da die entsprechenden Gefahren, wie jetzt eben der Bär, und dann, das hört ja auch nicht auf, da kommen ja auch noch andere Schwierigkeiten mit Wetter und anderen Tieren und so. Und dann natürlich erschweren die Bedrohungen, die ich am Anfang angesprochen habe, dass wir hier in einem Gebiet sind, wo es noch viele indigene Stämme gibt, die sich auch noch bekriegen, wo die Trapper dazwischen kommen, und da gibt es eben auch, naja, kriegerische Auseinandersetzungen.
Konflikte, ja, definitiv.
Und die sind halt auch richtig krass inszeniert, weil es auch da lange vermeintliche Plansequenzen gibt. Da habe ich mir dann auch angeguckt, wie das zusammengestückelt wurde, Alter. Weil der Film hat so ein bisschen davon profitiert, dass die es geschafft haben, den so zu promoten, als wäre der halt komplett ohne CGI entstanden. Und es wurde ja auch viel damit geworben, dass der halt unter den fiesesten Drehbedingungen entstanden ist, dass es kaum zumutbare Bedingungen für Leonardo DiCaprio gewesen sein müssen, weil er da in der Kälte und so. All das, ne? Das war ja schon auch mit Teil der PR. Da kann ich mich echt dran erinnern, wie die das Ding bedient haben. Und natürlich war es Iñárritu hier wichtig, eine Natur zu erzählen, die komplett unberührt ist. Jetzt ist halt komplett unberührt natürlich sehr relativ, weil das findest du ja kaum noch irgendwo. Mhm. Die haben angefangen, den Film in Kanada zu drehen. Und da hast du natürlich noch viele Bereiche, wo du sehr viel Natur hast und wo du problemlos eben so eine unberührte Natur erzählen kannst. In Bereichen, wo das nicht ging, wurden dann natürlich über CGI halt Hintergründe weggemacht, ausgetauscht, sonst was. Und dieser Einfluss, den eben diese Umstände von der Natur auf ihn haben, so, die spielen ja auch immer wieder im Verlauf eine Rolle, weil hier natürlich diese Kälte, von der die permanent umgeben sind, ein Riesenthema ist. Und natürlich war es kalt in Kanada. Mhm. Und natürlich waren die in der Gegend, wo viel Schnee und Eis ist, natürlich ist es da kalt. Jetzt ist es aber trotzdem nicht so, klar mussten die manchmal mit Schneemobilen oder super aufwendig, hier wurde primär alles mit dem Helikopter erledigt, wurden die dann dahin geflogen und dann mussten die halt unter Umständen nochmal irgendwie 5 Minuten durch den Schnee dahin laufen. Aber es ist jetzt trotzdem nicht so, als hätte hier ein DiCaprio irgendwie in seinem Kostüm dann erstmal 20 Kilometer durch den Schnee stapfen müssen, um an ein Set zu kommen. Sondern der wurde halt dahin geflogen, da abgesetzt, und klar musste er dann in einem echten Bach im Wasser spielen und durch den Schnee kriechen und durch den Dreck und so. Ja, aber da, also Augen auf bei der Berufswahl, weil das gehört nur wirklich voll dazu. Und natürlich ist der entsprechend eingepackt und so. Also, weil es ist jetzt nicht so, als hätte der hier jeden dritten Tag eine Lungenentzündung gehabt. Sondern das ist ja schon alles immer noch, ich meine, eben, wir sprechen hier von einer Produktion, die halt einen 3-stelligen Millionenbetrag gekostet hat.
Ja, klar.
Wobei, das ist eben die Schwierigkeit, weil in Kanada war dann irgendwann Ende Gelände. Und zwar literally. Weil Klimaerwärmung. Die haben das natürlich schon gut geplant, haben aber nicht damit gerechnet, dass halt dann in dem Jahr irgendwie in der Gegend die Temperatur mal kurz um 1 Grad gestiegen ist. Mhm. Und plötzlich hatten die in der Gegend, wo die drehen wollten, fing alles um sie rum an zu schmilzen, und die hatten halt plötzlich gar keinen Schnee mehr.
Oh.
Dann haben die Wochen überbrückt, indem die es mit Kunstschnee probiert haben. Mhm. Auch da wieder, was das für ein Energieaufwand ist, das kennt man ja aus Skigebieten und so. Das Problem ist, dann war es irgendwann so warm, dass auch der Kunstschnee nicht mehr liegen geblieben ist.
Na super.
Also mussten die umdisponieren. Dann Location Scouts wieder losgeschickt und so weiter. Das musste abgebrochen werden. Und dann haben die in ganz im Süden von Argentinien eine Gegend gefunden, wo halt noch sehr viel Schnee war und wo die dann den Rest des Films erzählt haben. Also die komplette Schlusssequenz hier, wo er eben zurück in dem Fort ist und dann Fitzgerald und so weiter, das ist komplett Argentinien. Weil die haben hier chronologisch gedreht.
Ach so, das, okay.
Also das auch da, das hat natürlich viel mit der Logistik zu tun, aber auch mit dem Spiel von Leonardo DiCaprio, plus Maske ist halt hier ein Riesenthema. Weil halt alles nach dem Bärangriff, also gerade so die ersten Tage nach dem Bärangriff, 4,5 bis 5 Stunden Maskenzeit. Allein um die ganzen Verletzungen anzubringen, die der halt mit sich rumschleppt. Und die Maske ist hier halt ein Riesenthema. Ja, und sowieso, also was sie dann da im Nachhinein in der Post auch noch gemacht haben, fand ich schon auch krass. Aber eben, die, also erstmal zum Produktionsablauf war es dann so, dass die dann halt das Ding in Argentinien zu Ende gedreht haben und dann konnte der eben erst in die Post gehen. Und auch da, dadurch, dass die so im Outback gedreht haben, also die Locations zum Teil halt so ab vom Schuss waren, war da auch nicht viel mit wir bauen uns Licht oder sonst was, sondern die haben halt primär mit natürlichem Licht gedreht. Die haben natürlich viel gebounced und so, aber halt keine Lichter aufgestellt. Weil aber die Kamera auch, das ist ja eine relativ kleine Kamera, mit der die gedreht haben, wo du dann ein sehr weitwinkliges Objektiv hast. Mhm. Und die war halt immer mittendrin. Das heißt, der ist halt mit seinem kleinen Rack, ist der auch permanent um die Kappe herum und so. Das war alles genau gestaged. Also haben die hier sehr viel Zeit mit Proben verbracht, weil das Zeitfenster, in dem die drehen konnten, und das ist jetzt egal, ob Kanada oder Argentinien, das war im Grunde 1,5 Stunden. Die hatten so die Golden Hour, die sie nutzen konnten. Und alles davor und danach konnte im Endeffekt nicht verwendet werden, weil komplett andere Lichtverhältnisse.
Klingt wie ein Pain in the Ass.
Da wurde in der Post dann natürlich auch noch eine Menge gemacht, aber halt so das grobe Zeitfenster, was die immer hatten, war halt 1 von 1,5 Stunden, was auch immer zu einer ähnlichen Zeit war. Mhm. Jetzt hast du dann aber zum Beispiel eben diese Riesenplansequenz mit diesem Angriff von einem indigenen Stamm. Weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das ist eine ziemlich lange Kampfsequenz, wo sie dann aufs Wasser fliehen und so.
Ich erinnere mich.
Das haben die über 2 Wochen gedreht. Und du kriegst ja als Zuschauer suggeriert, dass das ein langer Take ist. Mhm. Wo man meinen könnte, naja, dann halt paar Mal geprobt, paar Mal gedreht und dann ist es irgendwann im Kasten. Jetzt ist das Ding aber ein Flickwerk von über 100 verschiedenen Einstellungen.
Ach so.
Die haben das über 2 Wochen gedreht, hatten halt immer nur dieses kurze Fenster, haben es davor halt minutiös geprobt mit allen Abläufen, Stuntleuten, ne, hier kommst du dazu, dann da, dann dreht sich der Kameramann darum, so das ganze Ding komplett minutiös durchchoreografiert, dann immer durchgedreht und halt immer mit 4 Kameras oder 3 Kameras gleichzeitig aus unterschiedlichen Perspektiven unterschiedliche Leute mitgenommen. Und dann kam in der Post halt die CG-Firma dazu, die das Ding in einen langen Fluss geflickt hat. Wo dann eben auch viel zwischengerechnet wird und nachgebaut und so. Deswegen finde ich es halt so lustig, dass sie diesen nach außen hin diesen Film so verkauft haben, als wäre hier halt keine CGI, also als wäre hier primär alles vor Ort gewesen. Und klar ist der Bär CGI und sowieso alle Tiere, die hier zum Einsatz kommen, sind CGI. Mhm. Also egal ob Büffel, Wölfe oder eben der Bär, ist alles komplett CGI. Aber du hast dann eben auch gerade in dieser langen Plansequenz, da fliegen ja Pfeile ohne Ende. Hm. Jeder Pfeil ist CGI. Und es ist halt schon super geil gemacht, alles, muss man den schon lassen. Aber was dir dann eben auch allein, ich habe mir da eben viel angeguckt, was so vorher, nachher ist und so krass, also allein auch, was sie mit dem Wetter gemacht haben, dass das halt nach einem Ding aussieht, weißt du, so mal dann hier noch Schnee dazu und auch Schnee auf den Klamotten und in der Luft und so, ist halt alles, da wurde so viel gemacht, Alter. Aber es ist halt alles so geil gemacht, dass du problemlos erzählen kannst, gab keine CGI. Deswegen schon irgendwie witzig. Aber es hat sich halt eben lange hingezogen und dieser Riesenumzug, dass sie dann plötzlich abbrechen und nach Südamerika mussten, das hat das Budget halt komplett explodieren lassen. Mhm. Und so sind die eben von den anfänglichen 60 Millionen bei 135 gelandet. Und ist alles ausgeufert und hat sich eben auch zeitlich alles hingezogen. Sowieso, zuerst wollten die dieses Projekt 2001 machen. Das war noch lange, bevor Iñárritu irgendwas mit dem Projekt im Hut hatte. Und dann hat es Jahre gedauert. Die Studios haben die Finger davon gelassen, weil eben klar war, dass wenn das wirklich halt alles on location gedreht werden soll, ist es halt ein Riesenaufwand und so. Und da hatte irgendwie jeder Schiss vor. Mhm. Und dann ging das erst 2011 wieder los. Mit damals dann auch schon Iñárritu. Und ursprünglich sollte Tom Hardys Rolle ja Sean Penn spielen. Der war auch über die ganze Pre-Production-Phase war der dabei. Nur als es dann halt so spät wurde, hat der halt irgendwann einen anderen Job angenommen und so ist Tom Hardy eingesprungen.
Okay.
Und das finde ich so lustig, Alter, weil ich finde, Tom Hardy performt hier großartig. Finde es für mich eine seiner besten Rollen.
Mhm. Bin ich bei dir.
Ja, und das ist aber wieder mal ein Beleg dafür, dass Tom Hardy halt kein Daniel Day-Lewis ist. Mhm. Weil der kam super spät dazu. Ich habe mir auch ein langes Interview mit Tom Hardy angeguckt, wo er recht viel über den Film erzählt. Und das ist interessant, weil man zum einen auch sieht, wie krass schüchtern Tom Hardy ist. Das ist echt lustig, also auch so, wie unsicher der ist. Dann erfährst du über das Interview eben auch, was so seine Herangehensweise an Schauspiel ist. Und da siehst du halt, der macht ganz viel intuitiv, der ist kein Daniel Day-Lewis. Dann hat der, ist der technisch, was das technische Verständnis angeht, auf jeden Fall nochmal unter dir. Das ist so lustig, wie der in dem Interview versucht zu erklären, was ein Weitwinkel ist. Oder halt, wie es, also er beschreibt das Bild, er sagt, die sind total nah an dir dran, aber irgendwie sehen sie trotzdem alles und die ganze Landschaft hinter dir und so. Und ich irgendwie so, ja, mein lieber Tom, das ist weitwinklig. So geil, der so, yeah, but I'm not a cinephile or anything. Ja, da. Also schon lustig, so wie wenig Ahnung der auch von der Materie hat. Und dann vor allem, was er beschrieben hat, das konnte ich so geil nachvollziehen, Alter, weil das hatte ich auch schon, solche Unterhaltungen am Set. Weil Iñárritu ist anscheinend ein Regisseur und das ist klar bei so einem Projekt, du musst das ganze Ding, so Cameron-mäßig, du musst halt die Vision von dem Film schon im Kopf haben. Mhm. Und du musst dann aber halt, wenn du sowas machst als Regisseur, musst du halt auch wahnsinnig viel auf dem Zettel haben. Du musst das alles irgendwie auf dem Schirm haben, was mit Kamera, Licht, pipapo, wir haben noch so viel Zeit, so, alle wollen ja auch was von dir. Das heißt, die Arbeit mit dem Schauspieler kommt bei sowas oftmals zu kurz. Und es gibt solche Regisseure. Das heißt, die verlangen von dir dann halt, da findet dann nicht wirklich eine Zusammenarbeit mit dem Schauspieler statt, sondern die verlangen von dir, mach mal das so. Mhm. Und deswegen ist der mit Tom Hardy hier ein bisschen aneinander geraten. Weil Tom Hardy ist eben ein Typ, zum einen halt auch, muss er sich so ein bisschen behaupten und zum anderen macht er das aber sehr intuitiv und er hat ja gesagt, wenn mir als einer einfach technisch sagt, mach das und das, dann kriege ich das nicht gegroundet, so geerdet. Mhm. Weißt du, so, ich muss die Rolle mehr an mich ranholen, damit ich die zum Leben erwecken kann. Aber es funktioniert nicht, wenn der Regisseur die Rolle für sich im Kopf perfekt hat, so, ich muss das auch fühlen, weißt du, so, ich kann das nicht einfach technisch so umsetzen, wie er das von mir will.
Verstehe, ja, intuitiver Schauspieler
halt. Ja, vor allem kommen da halt technische Aspekte mit ins Spiel, weil er eben so, wie er das inszeniert hat, wo viel die Kamera eben auch um die Leute rumläuft und so weiter, hast du eben Sachen, die sich unnatürlich anfühlen, wo Tom Hardy dann halt auch sagt, so, hey, das widerstrebt allem, was ich gelernt habe und wie ich es intuitiv machen würde, weil er dann zum Beispiel in der Einstellung mit zum Beispiel Donald Gleason, haben die ein Vis-a-vis ein Gespräch und Iñárritu sagt ihm aber, guck nicht in seine Augen, sondern guck mal 1,5 Meter nach links davon und sprich so mit ihm. Und Tom Hardy so, Alter, was? Ich stehe doch vor ihm. Warum gucke ich ihm nicht in die Augen? So, ich spreche doch mit ihm. Ja, yes, für die Kamera brauchen wir das so. Und der hat halt nicht geblickt, was er von ihm will. Und das hat aber eben technische Gründe, weil, weißt du, wenn eine Kamera dann von außen auf der Achse kommt,
dann sieht er ihn nicht.
Dann sieht das so aus, als würde er ihn angucken. Und wenn die Kamera dann rumfährt, so, dann gehst du quasi in die Eyeline von dem, der angesprochen wird. Und dadurch sieht es dann die ganze Zeit so aus, als hättest du ihn angeguckt. Mhm. Wenn du ihn aber die ganze Zeit anguckst, sieht es am Anfang so aus, als würdest du an ihm vorbeischauen. Und das sind halt so technische Sachen, die du natürlich, wenn du nur intuitiv spielst, denkst du so, Alter, das ist ein
Problem, Leute.
What the fuck? Und deswegen hatten die dann oft Probleme miteinander und Tom Hardy hat das Ding halt erst schlucken können, als der ihm ein Replay gezeigt hat. Und meinte so, guck, so sieht's dann aus. Mhm. Und dann ist der Groschen gefallen und dann sagt, alles klar, okay. Und dann hast du halt auch erst diese Vertrauensstufe erreicht, die du brauchst, um mit solchen rein technischen Angaben irgendwie arbeiten zu können.
Mhm. Verstehe.
Und ja, die sind sich da, aber eben, das hat eine Weile gedauert, da gab es Konflikte so, die haben sich da auch gekabbelt und es hat tatsächlich, ging so weit, dass Tom Hardy blockiert hat und dann gab es auch einen Drehabbruch aufgrund von Tom Hardy.
Okay.
Also das war schon ein Hackmack und ist aber halt lustig, weil der da so einfach nur intuitiv rangeht, ist in dem Interview wird er dann gefragt, so ja, Hugh Glass gab es ja real so, wie ist das mit deinem Fitzgerald, war das auch eine reale Figur und der halt so, Alter, what you see is what you get. Ich kam direkt von Legend irgendwie dahin, mit dem Helikopter, zack, so, es ging los. Ich habe mich mal so gar nicht vorbereitet. Mhm. Deswegen so, der Akzent ist auch nur sowas, ja, ich fand halt irgendwie Barringer geil in weiß nicht mehr welchem Film. Und deswegen, das war so ein bisschen inspiriert davon und das ist die Sprache. Mhm. Und dann sieht man aber, irgendwann hat er ja, also notgedrungen, dann das Vertrauen in Iñárritu gegeben und der hat ihn dann halt auch zu dieser Oscar-Performance geführt, Alter, weil Tom Hardy alleine ist halt, wie gesagt, der wusste nicht mal so richtig, was er da macht. Und das ist halt schon geil, weil er bringt eigentlich ja intuitiv eine Menge mit, so, weil, also der macht das ja alles mit sehr viel Überzeugung und Energie dann und dann ist es ja auch immer gut. Mhm. Aber es hat halt wenig mit, bis gar nichts mit seiner Vorbereitung zu tun und da ist halt der Riesenunterschied zu einem Daniel Day-Lewis, der sich halt, der würde wahrscheinlich einfach ein halbes Jahr in den originalen Klamotten von damals rumrennen, um zu wissen, wie man sich darin bewegt. Mhm. Und Tom Hardy macht das halt recht intuitiv und wird dann eben gut geführt von einem Regisseur, aber so könnte es eben halt auch komplett in die Hose gehen, wenn der Regisseur nicht gut ist, weißt du, wenn man da einfach wild drauf losspielt. Das haben wir dann wahrscheinlich im Film demnächst. Jedenfalls spielt das alles krass zusammen, finde ich, und natürlich hätte ich irgendwie auch gerne Sean Penn in der Rolle gesehen, aber Tom Hardy spielt das Ding echt gut. Mhm. Muss man ihm schon lassen. Ja, also echt abgefahrener Film. Und ja, 2 Stunden 36, die gehen nicht spurlos an einem rüber so, die spürt man trotzdem. Es fühlt sich nicht an wie irgendwie 90 Minuten. Aber dadurch, dass die Natur hier eben so eine große Rolle spielt,
hast schon was zu gucken, oder?
Braucht der schon auch viel davon. So, das kann ich schon verstehen, auch dass sich Iñárritu da so ein bisschen drin verloren hat oder das halt so krass unterstützen wollte, dass die Natur seine Wandlung und sein Racheplan und die Entwicklung, die er darin macht, auf dem Weg zurück, dass das Ding halt auch krass unterstützt. Und da spielt ja auch ganz viel rein von den indigenen Stämmen und wie die sich über den Fur-Trade mit verändert haben, so ist auch da, Alter, ich habe mir Making-ofs angeguckt, was Kostüme und Maske angeht, wie minutiös die sich vorbereitet haben, was so die Kostüme von damals angeht und so. Und es halt, also hier wurde halt nichts dem Zufall überlassen.
Ja, glaube ich.
Das ist schon echt krass. Aber ich finde es halt schon auch lustig, wie sehr das promoted wurde, wie schlimm es ein DiCaprio hier gehabt haben muss und so.
Ja, also.
Und ich meine auch da.
Ich weiß schon, was du meinst. Also klar gehört zum Job, logischerweise. Aber es ist schon eher ein strapaziöser Dreh, weißt du, wenn du so einen kalten Bach da rumkriechen musst.
Auf jeden Fall. Er sagt auch, das ist das Härteste, was ich jemals gemacht habe. Und ich würde es nie wieder machen, sagt er auch, ne? Also, das ist halt auch da wieder, glaube ich, der Unterschied zu einem Daniel Day-Lewis, weil in der Vorbereitung, was man halt auch im fertigen Film natürlich nicht sieht, aber diese Shapeshifter-CGI, die hier zum Einsatz kam, da habe ich mir auch einen längeren Beitrag drüber angeguckt. Super abgefahren, Alter. Weil das war früher so eine Frame-für-Frame-Arbeit. Mittlerweile gibt es ein Tool, was das für den restlichen Take weiter berechnet. Die haben ihn hier halt wirklich über CGI, haben die dem hier mal locker 20 Kilo runtergenommen.
Okay.
Weil es gibt ja Szenen, wo er dann oben ohne ist oder sogar nackt. Die haben auch hier wieder das Vorher-Nachher. Der kam halt relativ chubby da an.
Und von seiner Yacht.
Dann haben die den mal kurz über CGI 20 Kilo runtergenommen und der sieht halt wirklich runtergehungert und hager aus.
Nicht, dass sie das, was Christian Bale schon immer gemacht haben, ja? Dann zerstört mein ganzes Bild von ihm.
Ja, ja, eben, nee, aber bei solchen Leuten siehst du ja schon, dass sie dann abgenommen haben und bei ihm ist halt da viel über CGI gemacht und ich finde das so krass, weißt du, also das musst du dir mal vorstellen, Alter. Der sitzt in der Maske, chubby wie er ist, kriegt die ganzen Applikationen mit Verletzungen an. Sitzt dann da oben ohne, spielt das Ding natürlich sensationell und dann kommt die CGI und schmälert den nochmal kurz um 20 Kilo und es wirkt nochmal krasser und ist abgefahren, Alter, weil du siehst dann so, wie er da schwer atmend sitzt und wie sich seine Brust bewegt und dann siehst du, wie die, also weil eben da haben die so einen laufenden Prozess gezeigt und siehst dann, wie sich im Bild, wie die Kilos runtergehen und trotzdem siehst du halt, also die Brust wird dünner und trotzdem siehst du aber, wie die Atmung weitergeht. Alter, krass. Was da mittlerweile geht, ist so abgefahren.
Naja, das ist 2016, also sind auch mittlerweile dann 7 Jahre ins Land gezogen, also wird ja immer krasser.
Ja, 15 sogar. Und ich meine, die waren natürlich auch schon eine Weile davor. Ich glaube, 2014 waren die fertig mit den Dreharbeiten und dann eben noch die ganze Post.
Also in 10 Jahren tut sich natürlich noch technisch einiges. Also
ja, das ist aber hier, nichts von der CGI, die du hier siehst, würdest du heute bemängeln in irgendeiner Form. Das ist alles flawless. Ja.
Ja, super geil, dass du den bringst. Ist eine sehr interessante Rezension, definitiv.
Also ich kann nachvollziehen, dass der da für 12 Oscars nominiert wurde. Weil er der wirklich, also der macht halt in allen Departments echt schon das Ding extra large. Jetzt könnte man vielleicht kritisieren, dass die Handlung auf eine Serviette passt. Dass es im Grunde nur eine Rachegeschichte ist, aber Iñárritu macht da schon mehr draus, weil er halt eben diese Natur und auch der Ort, an dem er spielt, also die Umstände damals und so krass mit in den Kontext holt. Allein die Tatsache, dass Hugh Glass einen Sohn hat, der zur Hälfte indigen ist. Das spielt da ja auch mit rein, ob ich jetzt diese ganzen Traumsequenzen in die Richtung mit seiner Backstory noch gebraucht hätte, um den Charakter irgendwie so zu unterfüttern, weiß ich nicht.
Interessant.
Warum?
Naja, weil ich habe zwar keinen Text zu Evil Dead gefunden, aber ich habe natürlich meinen Facebook-Text zu Revenant gefunden und da habe ich genau das bemängelt. Aber erzähl erstmal weiter, dann lese ich den mal vor.
Okay.
Also ich bin da klingst eigentlich wie ich.
Also ich fand's wahnsinnig beeindruckend. Mhm. Aber das hat wirklich so viel mit dem Setting und der Bildsprache zu tun. Weil das, Alter, was der Kameramann hier macht, das ist schon echt, echt krass.
Aber Iñárritu ist auch ein krasser Filmemacher, muss man. Also man weiß ja, was, worauf man sich einlässt, wenn man sich seine Filme anguckt.
Naja, und der hat auch eine krasse Range.
Bardot hast du ja auch nicht gesehen, den letzten. Also der ist. Nee.
Und er meinte in dem in einem der vielen Interviews meinte Iñárritu auch, dass es bei ihm auch immer um Vater-Sohn-Dynamiken geht in all seinen Filmen. Und es ist übrigens auch einigermaßen sehenswert. Es gibt eine 40-minütige Doku über den Film, die heißt A World Unseen. Kann man sich auf YouTube angucken. Wobei, das fühlt sich stellenweise auch so ein bisschen an wie ein Werbefilm halt für oder gegen Klimawandel. Und natürlich ist da dieses Thema mit indigenen Völkern und wie sie mit denen umgegangen wurde und so weiter auch ein Riesenthema. Umso schockierender finde ich, dass ein Leonardo DiCaprio in dem da in diesen dazugehörigen Interviews sitzt und immer noch das I-Wort verwendet. Ich dachte, das wäre auch 2015 schon nicht mehr klar gegangen.
Ach so.
Aber ja, trotzdem erfährt man da eben ein bisschen was über die Umstände und es gibt noch viele andere Schnipsel an Making-ofs und recht eben interessante Sachen bezüglich CGI und so. Also da kann man sich eine Menge zu angucken und irgendwann werde ich mir eben auch diesen Man in the Wilderness angucken. Mhm. Der ist natürlich, ist das ein anderer Film, ne, mit Aufwand und Budget und Zeit, in der er entstanden ist und so. Da wird es wahrscheinlich sehr viel straighter um das eigentliche Ding von A nach B gehen. Aber das finde ich ja so lustig, dass der eigentliche Roman, der soll schon gut sein, aber die Geschichte, die ist halt vergleichsweise unspektakulär, weil der ist halt nachdem der diesen Angriff überlebt hat, ist er diese 200 Meilen halt einfach gekrochen durch die Wildnis. Also hat sich da lang gerobbt. So, und ich glaube, wenn wir hier DiCaprio die ganze Zeit nur robbend sehen würden, das wäre halt natürlich ein anderer Film. Weil es ist ja schon auch wichtig, dass er sich eben irgendwann regeneriert und da so mit der Rache im Nacken, ja, sich da klar, wieder aufrafft. Und also die sich selber wieder hochkämpfen.
Das ist ein neues Freaks auf jeden Fall im Jahr 2015.
Ja gut, auch dieser Film ist auf der Schneiderliste, vielleicht in guter Gesellschaft, was das angeht. Und natürlich gibt es auch hier wieder
beste Filme über robbende Charaktere. Eine neue Liste kommt zum Vorschein.
Ja, ja. So, und für die Rolle von Tom Hardy, weil der ist ja wirklich wahnsinnig spontan dazugekommen und es ist so lustig, weil DiCaprio ihm dann ja schon nach den Dreharbeiten unmittelbar gesagt hat, so Digga, das wird eine Oscar-Nominierung. Mhm. Tom Hardy so, auf gar keinen Fall, das ging so weit, dass sie gewettet haben. Ende vom Lied kennen wir, Tom Hardy wurde Oscar-nominiert und ja, Wetteinsatz war Leo Knows All, was jetzt seinen rechten Oberarm ziert, hat er sich das tätowieren lassen.
Echt, ja?
Vor allem, Alter, der Idiot, also wirklich groß, ne?
Alter.
So, Leo knows it all oder all. So.
Wie krass, ey.
Naja. Aber er meinte, mein Körper ist eh schon voll mit schlechten Tattoos, so das eine mehr oder weniger macht das Ding jetzt auch nicht mehr fett.
Hab ich erzählt von der Hochzeit, wo die Tätowiererin da war?
Nee.
Ich hab neulich auf eine Hochzeit aufgelegt von einer Freundin und die hatte halt einen Tätowierer da vor Ort. Da konnte man sich live tätowieren lassen, irgendwie mit einfachen Motiven. Mhm. Und ist vielleicht keine gute Idee auf einer Hochzeit, weil da sind auch viele besoffen. Und einer hat sich tatsächlich einen Penis tätowiert auf den Arm.
Ah ja.
War wohl auch irgendwie eine Wette oder von wegen, ja, mach mal, traust dich sowieso nicht. Und der hat jetzt einen Penis auf dem Oberarm, finde ich auch eher Medium, die Idee. Aber gut.
Ja, jedem das Seine, ne?
Ja. Style, über Style lässt sich streiten.
Ob du jetzt Leo knows all oder...
Leo knows all, ey, das ist ja krass.
Oder einen Penis auf dem Arm hast. Ach ja, du, ich bin dann irgendwann sogar bei Blogs gelandet, wo jedes Tom Hardy-Tattoo erklärt wird. Mhm. Irgendwie, der hat ja ein paar 20 oder so.
Ja.
Da kommen schon ein paar zusammen und sind nur wirklich bei weitem nicht alle gut. Und deswegen, eins davon ist Leo Knows All. Das ist aus diesem Film entstanden, weil er wurde Oscar nominiert, aber eben für seine Rolle waren dann doch auch noch ein paar recht namhafte Leute hier auf dem Zettel. Mhm. Daniel Day-Lewis hätte nämlich auch werden können, Joaquin Phoenix und Michael Fassbender, die das wahrscheinlich alle auch so gespielt hätten, dass sie Oscar nominiert geworden wären.
Ja, gute Auswahl.
Ja. Ja, so, was habe ich das mit dem Budget, habe ich schon erzählt.
Jetzt hast du jetzt ein bisschen Cast durchgegangen. Ich vermisse ja noch einen damals noch relativ jungen Schauspieler, der mittlerweile auch ein Name ist.
Ja, und der auch, glaube ich, optisch die krasseste Veränderung durchgemacht hat.
Finde ich auch, ja.
Also, weil der wurde ja zu so einem Hemsworth-Bruder rein optisch. Und wenn ich mal überlege, so Weirde Millers, was er da für ein nerdy Kid war.
Ja, klar.
Ja, Will Poulter, der spielt hier Bridger, auch genau, eine wichtige Figur. Und ich hatte ja kurz erzählt, dass das Anfang 2000er, bevor Iñárritu dazu kam, andere Leute machen wollten. Das war nämlich John Hillcoat. Und der das Ding mit Christian Bale gemacht. Was wir uns natürlich auch hätten vorstellen können.
Definitiv.
Ja, das ist echt so die üblichen Go-To-Guys, ne?
In der Runde. Da hätten sie, glaube ich, die Kilos nicht wegretuschieren müssen. Hm. Das hat er selber gemacht.
Und übrigens, jetzt hast du gerade die Figur von Will Poulter angesprochen. Der heißt ja Bridger in der Figur. Mhm. Jim Bridger. Und auf den wird auch in den Glorious Bastards Bezug genommen. Mhm. Weil Brad Pitt soll einer seiner Nachfahren sein. Von Jim Bridger. Laut Inglourious Basterds.
Okay. Ich weiß, dass Tarantino innerhalb des Universums von seinen Filmen immer wieder irgendwelche Familienverstrickungen da einbaut, aber The Revenant, das ist ja witzig.
Ja, vor allem, hieß es nicht auch mal, dass seine Figur in Inglourious Basterds mit der Rolle des Managers in True Romance verwandt ist?
Ja. Und einer von
wobei, das stimmt, nee, in der Chronologie würde das ja passen, weil das war ja alles dann danach. Also True Romance ist ja nach Inglourious Basterds zeitlich und dieser Film wiederum vor Inglourious Basterds.
Und was noch war, ist, glaube ich, dass die Rolle von Kerry Washington in Django, dass das auch eine Vorfahrin war von irgendjemand in Inglourious Basterds, von einem der Charaktere. Dass die auch irgendwie irgendeine Verstrickung hatte mit irgendeinem Charakter aus Inglourious Basterds und später.
Wer ist denn schwarz bei Inglourious Basterds?
Ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber ich bin der Meinung, es war Kerry Washington. Ich weiß nicht, ob Eli Roth da eine Verbindung hatte irgendwie zu ihr oder sein Verwandter war verheiratet oder keine Ahnung, was war da.
Gut, okay.
Nee, ein schwarzer Charakter fällt mir jetzt auch nicht ein.
Na gut. So, jetzt habe ich eine Menge erzählt zu The Revenant.
Voll
jetzt
gut.
Kann ich noch erzählen, was die ganzen Oscar-Nominierungen waren. Das waren allen voran natürlich bester Film und Leading Role Leonardo DiCaprio. Supporting Role, Tom Hardy habe ich auch erwähnt, Regie, Kamera, Schnitt, Kostüm, Make-up and Hairstyling, Sound Mixing, Sound Editing, Visual Effects und Production Design. Mhm. Bester Film in dem Jahr ist Spotlight geworden. Deswegen waren dann die drei Oscars der eben schon genannte Regie-Oscar für Iñárritu, Kamera und Hauptrolle. Das ist der erste Oscar für Herrn DiCaprio und die fünfte von sechs Nominierungen.
Okay.
Aber eben sein erster Sieg.
Das stimmt.
Ja. Und also, ich sage ja jetzt schon nach dem Trailer zum neuen Scorsese, dass das die nächste Nominierung wird. Mhm.
Kannst du recht haben. Würde mich jetzt auch nicht überraschen.
Ja. So, eben die 135 Millionen, die er dann schlussendlich gekostet hat, die haben trotzdem funktioniert, weil es sind dann schlussendlich fast 533 geworden. Mhm. Und der hat schon ordentlich Furore gemacht. Und es ist ein wirklich guter Film. Das ist aber auch wahrscheinlich die Sorte Film, die man sich nicht oft angucken muss oder kann.
Ich weiß, was du meinst.
Ja.
Aber finde ich gut, dass du den hier gebracht hast. Also ich hätte ihn auch irgendwann mal gerewatcht, definitiv.
So, soll ich jetzt erstmal Punkte machen oder willst du erstmal deine Rezension vorlesen?
Wie du magst.
Na, lies vor.
Also mein Fazit war, kein Leo-Streifen ist wie der andere. In bester Terrence Malick-Manier haben wir hier einen blutigen, psychedelisch wilden Bilderrausch über den von Rache angetriebenen Überlebenswillen eines zum Sterben zurückgelassenen Trappers. Inszeniert in einem Duell zweier Schauspieler aus der Champions League, die vollen Körpereinsatz bringen, eingefangen in genialen Bildern und unterlegt mit preisverdächtigen Sound und Score. Einzig gibt es leichten Punkterzug in der B-Note dafür, dass er etwas zu lang geraten ist und das ewige Unding in Filmen von verstorbenen Charakteren in Visionen und Träumen heimgesucht zu werden. Das ist ausgelutschter als Saw 27. Das fand ich schon damals nicht geil. Finde ich immer noch nicht geil. 9 von 10.
Hm. Ja, ich glaube, wenn man hier die Doku oder halt alles, was es so an drumherum Behind-the-Scenes-Zeug gibt, sieht, dann erklärt sich das so ein bisschen besser mit diesem indigenen Kontext und allem.
Könnte sein, ja.
Und weil diese Vision, die sind ja alle in dem Bezug.
Die machen da eventuell Sinn, ja.
Geflickt wird und irgendwelche Rituale und so, die Crew hier übrigens auch gemacht hat. Ne? So, das ist ganz cool, sieht man eben auch, dass die dann, bevor die das erste Mal drehen, kommen die alle so zusammen. Dann gibt es so eine Art Reinigung mit so einem indigenen Stamm.
Okay. Ja, ich habe.
Sind da schon sehr respektvoll halt mit umgegangen, weil das halt einfach nach wie vor ein Thema ist in dem Territorium.
Da hast du was gesagt, weil ich meine, die. die ganzen Filme, die ich im Kino gesichtet habe und danach nicht nochmal gerewatcht habe, da kenne ich diese ganzen Making-ofs nicht und natürlich auch das ganze Zusatzmaterial, was auf den Blu-rays immer drauf ist.
Mhm.
Das bekomme ich dann erst beim Rewatch dann wieder mit, wenn ich mir dann so die, die Sachen angucke. Da war es immer nur so mein erster Eindruck halt. Ich habe mir keine Trivia-Facts durchgelesen, nichts. Und deswegen ist das wirklich die ungefilterte Meinung aus dem Kino.
Ja, also gerade was sie hier mit CG gemacht haben, ist krass.
Mhm.
CGI.
Das hätte ich zum Beispiel auch nicht gewusst, was das, dass sämtliche Sachen CGI sind und alle Tiere, die da irgendwie eine Rolle spielen. Also ich zum Beispiel war mir auch neu, weil ich habe ja nur den Film nur gesehen und habe keine Infos dazu.
Hm.
Finde ich schon interessant.
Ja gut, beim Bär kannst du davon ausgegangen sein, ne?
Da ging ich von aus, aber gut. Demnach ja auch das Pferd, was ja hier so ein bisschen Star Wars referenzmäßig eine Rolle spielt, war
komplett,
demnach auch...
komplett Latex.
Krass.
Oder was haben sie gesagt? Ja doch, ich glaube. Ja.
Mensch. Magic of Movie Making.
Das Ding hat übrigens Family Guy zitiert.
Ah ja.
Ja.
Okay.
Das ist Stewie in so einem Streichelzoo.
Mhm.
Und ihm ist kalt. Und dann schneidet er da einfach ein Pferd auf.
Ach so.
Und legt sich rein und alle gucken völlig schockiert. Und er so, mir war kalt.
Kann man machen.
Ja.
Gut, aber die Referenz hast du wahrscheinlich trotzdem erkannt, oder? Auch wenn du den Film nicht gesehen hast.
Nee.
Wusstest nicht, dass das aus The Revenant ist?
Nee, mit dem Pferd, Alter.
Na doch, die Szene war mir auch,
ja?
Die wurde auch ziemlich publik gemacht.
Okay. Also siehst du das zum Beispiel auch schon sowas? Er reitet ja da mit dem Pferd von der Klippe runter.
Mhm.
Und der Shot ist eine Kombination aus echtem Pferd, Modell und CGI.
Okay.
Und dann eben unten angekommen ist komplett Prop oder halt.
Das hätte Tom Cruise auf jeden Fall 1:1 so gedreht.
Der hätte ein paar Pferde geopfert.
Ja.
Nee, das wollen wir mal nicht unterstellen.
Der wäre von der Klippe gesprungen mit dem Pferd.
Ja.
Gut.
So, The Revenant. Auf Deutsch The Revenant, der Rückkehrer. Mensch, haben sie es mal wieder übersetzt.
Ja.
Nichts mit der Serie zu tun, Le Revenant.
Punkte.
Ja, 8,0 gibt es auf IMDb, Metascore ist bei 76, auf Rotten Tomatoes von der Kritik 7,8, Publikum ist bei 4,1, Letterboxd 3,9.
Nicht in den Top Rated, wäre ich mir jetzt nicht sicher gewesen, aber offensichtlich nicht mehr
gucken.
Okay.
Und zwei Schauspieler habe ich noch nicht erwähnt, Lucas Haas und Paul Anderson sind ja noch dabei.
Stimmt, ja, ich spiele auch mit. Paul Anderson mit Tom Hardy zusammen natürlich bei Peaky Blinders unterwegs, lustigerweise. Ist auch ein guter, den mag ich. Spielt den Arthur, den Bruder von Cillian Murphy.
Ja, ja gut, also Kombos gab es da schon einige, glaube ich, im Vorfeld. Also DiCaprio und Tom Hardy haben wir auch schon in Inception zusammen gehabt.
Stimmt. Schon lustig, wie sich da die Wege kreuzen. Alright.
Jetzt musst du noch raten, ne?
Ja, es... Also es ist mindestens eine 9, definitiv. Ich glaube, dass ein Klingeln hier drin wäre, könnte aber auch höher sein, weil du hast ja wirklich, ja, bist ja schon sehr beeindruckt offensichtlich. Ich sage eine 10.
Nee, sind 9.
Sind doch 9.
Ja.
Ah, wäre auch drin gewesen, ja, sage ich ja, zwischen 9 und 10. Na, zumindest.
Yay, wir klingeln. Alter.
Eine Einigungsklingel für uns beide, für 9 Punkte für The Revenant, freut mich.
Ja, aber das ist halt wieder genau das Ding, ne, mit dem man lässt sich einfach... Also eben, solche Eindrücke bleiben dann hängen und dann drückt man sich ewig davor, so einen Film zu gucken und der ist halt wirklich sehenswert.
Immer besser, sich selbst ein Urteil zu bilden. Aber gut für den Podcast, dass du ihn jetzt erst gesehen hast und so ja. Kriegen wir den Eindruck der Erstsichtung.
Dachte ich auch.
Finde ich auch schön.
Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass der nirgends irgendwie im Lusttopf schlummert.
Nee, der nicht, das stimmt. Ja, wundert mich auch über einige Filme, dass die da ihren Weg noch nicht reingefunden haben, aber kann ja noch kommen.
Hauptsache Spice World war drin.
Hauptsache Spice World war drin, ja, das sind die richtigen Prioritäten.
Mhm.
Freddy got fingered, aber The Revenant scheiß drauf.
Can you dig it?
Junge,
oh, ja.
Junge.
Die guten Supporter.
Suck my dick ass, man.
Speziell an den Azubi.
Na?
So.
Guess, Alter.
There is a world where I could be overreacting.
Vielleicht.
Abwarten.
Gibt's diese World.
Nachher ein 10-Punkte-Film, Alter.
Ja. Und jetzt machen wir endlich mal eine Supporterin glücklich, denn die Kitty ist aufgestiegen in den Kreis der Auftragssupporterinnen.
In die Champions League.
In die Champions
Apropos,
League.
Da muss ich natürlich kurz widersprechen, was deine Rezension angeht von Facebook. Das ist natürlich völliger Quatsch, Alter, von der Film inszenierten Duell zweier Schauspieler. Also du hast hier über weite Strecken nur DiCaprio. Also hier von einem Duell zweier Schauspieler zu sprechen.
Das jetzt lass mich das doch mal ein bisschen ausschmücken hier.
Ja, siehst du?
Ja, halt so Schauspieler, Tom Hardy, Leonardo DiCaprio und so, kann man ja mal ein bisschen verpacken. Mhm. Du kommst jetzt mit, ja, wie viel haben die denn gemeinsam Screentime und bla bla bla.
Ja, weil dann könntest
mich du... Mich nennst du pingelig.
Digga, dann könntest du hier auch von einem Duell zwischen Will Poulter und Tom Hardy sprechen oder zwischen von einem Duell zwischen Donald Gleason und Tom Hardy, weil die haben ähnlich viel Auseinandersetzung. Also,
ja gut, kriegst du auch nochmal hier.
Suck my dick ass, man.
Kriegst du auch nochmal einen, habt ihr beide.
Dachte gestern.
You're a fucking nerd. Nerd. You're a fucking nerd. And no one likes you.
Starker Song.
Ja, hat oder?
Ohrwurm-Charakter, definitiv.
Ja, extra für dich.
Ich bin der Nerd. Alright, zurück zu Kitty. Schönen Gruß.
Ja, liebe Grüße.
Und The Guilty.
Mhm.
Ein dänischer Film aus dem Jahr 2018 von Gustav Möller, Regie und Drehbuch. Und bisher sein einziger Langfilm, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, ich hatte mal was von dieser Serie gehört, The Dark Heart.
Mhm.
Da hat Gustav Lind nämlich eine große Rolle gespielt, den wir hier in Königin hatten.
Ja, ich erinnere mich.
Ja.
Der Jungsche.
Ja, Schwede ist der Herr. Also nicht nur Gustav Lind, sondern eben auch Gustav Möller.
Ja.
Obwohl das hier halt ein dänischer Film ist. Das ist, glaube ich, schon auch wichtig.
Ja, das skandinavische Klüngel. Wer noch mal so über die Landesgrenzen, werden auch mal gerne so Filme und Kollaborationen hergestellt. Ich sehe auch öfter mal, also die Schauspieler sind ja auch schon mal, dass Norweger dann so in schwedischen Produktionen auftauchen, und das habe ich auch schon öfter mal gesehen.
Naja, aber ich finde halt, Norwegisch und Schwedisch ist auch irgendwie sprachlich nochmal näher zusammen als jetzt Dänisch. Also gut, ist trotzdem auch eins, aber...
Und ist über den Teich. Muss man über den Teich erstmal.
Ja, siehst du? Naja, weil ich meine, die Hauptrolle, Jakob Zedergren, der ist Schwede.
Der ist wiederum Schwede, okay. Was ist denn mit dem zweiten Drehbuchautor, Emil Nygaard Albertsen? Ist der auch Schwede?
Das habe ich nicht recherchiert.
Ja, weil das Drehbuch hat Gustav Möller nicht zusammengeschrieben, sondern der war auch noch dabei.
Das klingt aber eher norwegisch, finde ich.
Würde ich auch sagen. Der hat für die Netflix-Serie 1899 geschrieben. Da hat er so ein bisschen...
Eine ganze Episode.
Ja, da hat er eine ganze Episode zu Papier gebracht, auch... Das war auch der berühmte Credit, den ich von ihm gefunden habe. Also jetzt alles.
Ja, aber der schreibt auch den nächsten Film von Möller.
Okay.
Hm.
Aber jetzt mal unter uns gesagt, also okay, wir müssen gleich noch Punkte raten, aber hat wir nicht im Rahmen der Oscars so einen Kurzfilm, der genau irgendwie die gleiche Story behandelt hat? Nur jetzt aus der Perspektive.
Ich habe sowieso die ganze Zeit beim Gucken gedacht, sag mal, kenne ich das nicht schon in anderer Form? Ja, möglich.
Wir hatten mal, glaube ich, einen Kurzfilm.
Gab es nicht auch mit Halle Berry so einen Film, wo die...
Ja, ja, den habe ich auch gesehen. Den habe ich auch gesehen, wo sie halt irgendwie so eine Operatorin spielt. Aber das gab tatsächlich einen Kurzfilm, der exakt diese Story behandelt, nur dass wir im Auto sind mit diesem Entführer und daneben sitzt eine Frau, die versucht zu telefonieren.
Ja.
Und der war Oscar nominiert.
Irgendwas klingelt da.
Und dann dachte ich so, okay, irgendwie ist das die gleiche Story, nur aus einer anderen Perspektive.
Mhm.
Dachte, du erinnerst dich.
Nee.
Na gut, dann raten wir jetzt die Punkte.
Ja, ich muss anfangen. Ich sag, du bist bei 7.
Okay. Ich sag, du bist bei einer 7,5.
Mhm. Alright, ja. The Guilty.
Würdest du mal die Handlung zusammenfassen?
Ja, Asger Holm ist Polizeibeamter. Der wurde degradiert zur Schreibtischarbeit. Also beziehungsweise der ist da halt in der Alarmbereitschaft disponiert und muss da Anrufe entgegennehmen. Mhm. Weil wir erfahren im Verlauf des Films, dass was vorgefallen ist, was zu dieser Degradierung geführt hat, und dass da auch eine Gerichtsverhandlung bevorsteht am nächsten Tag, also die Nacht davor. Und der Film spielt auch nur in dieser Nacht.
Ja.
Jetzt kriegt er einen Anruf von einer panischen Frau, die sagt, dass sie gekidnappt worden ist. Die wurde entführt. Und jetzt versucht er ausschließlich übers Telefon dieser Frau zu helfen. Und so sehen wir über eine Stunde 25, wie er immer wieder die zuständige, das zuständige Revier anruft, die dann Wagen losschicken sollen, die ihn dann auch durchstellen zu dem Wagen vor Ort. Und so wird erst versucht, der Wagen, in dem die Frau offensichtlich unterwegs ist, ausfindig zu machen. Und so erfahren wir peu à peu, wer in diese Entführung involviert ist und was da alles dranhängt, weil sie hat eben auch noch zwei Kinder, die zu Hause sind, mit denen er dann, mit dem älteren Mädchen telefoniert er dann mitunter auch, und so setzt sich eben nach und nach die Geschichte zusammen, um dieser Frau zu helfen. Viel mehr würde ich nicht erzählen.
Nee, hier sollte man wirklich nicht zu viel wissen von dem Film. Also man muss dazu sagen, dass der Entführer von der Frau natürlich auf dem Fahrersitz sitzt und fährt und sie nur dieses Telefonat führen kann mit ihm, weil sie gesagt hat, sie ruft ihre Kinder an.
Mhm.
Und deswegen muss er auch erstmal entschlüsseln, was will diejenige und ist sie gerade in Gefahr, und antworte bitte nur mit Ja oder Nein und so. Und sie darf sich natürlich auch nichts anmerken lassen, weil die Entführer neben ihr sitzt. Also insofern macht das die Kommunikation natürlich ein bisschen schwierig. Die ist jetzt nicht hinten irgendwie auf der Ladefläche und kann frei telefonieren, sondern
Irgendwann schon, aber...
Ja, ja, aber ich meine, am Anfang, so wenn sie das Telefonat hat, losgeht. Also muss erstmal checken, was da überhaupt aufgeht.
Ja.
Ja. Und das natürlich, wir sind nur bei ihm, also genau, wie du gerade gesagt hast, und er ist, glaube ich, auch in jeder Szene zu sehen. Der Asger Holm als Jakob Cedergren. Nee, umgekehrt. Jakob Cedergren als Asger Holm.
Mhm. Ja, und dann haben wir noch Jessica Dinaga als Iben. Mhm. Das ist die Frau, die wir am Telefon hören. Und ja, Kritik feiert den Film. Ne? Jetzt die Frage, wie ging es uns damit?
Den mögen irgendwie alle, ja. Also sagen wir mal so, der Stil des Films hat man ja schon so irgendwie öfter mal gesehen. So dieses auf eine Person beschränkte Locations oder Filme so wie Phone Booth oder Lock hatten wir Lock, ja hier. No Turning Back, genau, mit Tom Hardy. Ich erwähne ja auch immer gerne Buried, wo Ryan Reynolds praktisch begraben ist in diesem Sarg und alles, die Kamera praktisch direkt an ihm dran ist und wir nicht wissen, was da abgeht. Den mochte ich gerne. Also ein paar von denen sind recht gut, andere wiederum fand ich nicht so doll oder fand ich langweilig. Und ist gar nicht mal so leicht dann.
Ja, es steht und fällt halt sehr stark damit, wie es geschrieben ist. Ja. Und ob da überhaupt ein Drive aufkommt. Und ich finde, das macht der Film ziemlich gut.
Finde ich auch. Ich find,
der packt einen relativ schnell und dann hat er echt eine ziemliche Dynamik. Das hat wahrscheinlich auch viel mit dem Hauptdarsteller zu tun, weil
ja, der macht das gut.
Der macht das echt gut. So, wir merken auch, wo bei ihm so der Konflikt ist und dass er eben, also es erzählt sich halt total gut, dass er so eine ausgeprägte Motivation hat, dieses Ding zu klären.
Mhm. Und was ich auch gut finde, ist, dass der Film dich ein bisschen im Dunkeln hält. Also nicht alles explizit, also nicht alles bis ins kleinste Detail erklärt, warum er jetzt oft degradiert wurde. Was da genau der Fall war, der sich dazu getan
hat. Nee, dass du das eben erst peu à peu erfährst.
Also das peu à peu, du telefonierst mit jemandem, der ihn decken soll, aber du weißt nicht genau, warum er ihn decken soll und in anderen Filmen hätte man das komplett irgendwie auserzählt.
Ja, du weißt ja auch zu Beginn überhaupt nicht, dass der dahin degradiert wurde.
Das erfährst du alles so, genau, aber fährst du nebenbei, ja, in der Handlung, in der Story.
Sehr beiläufig.
Das ist sehr gut beiläufig eingebaut. Das mag ich immer bei Filmen, wenn das nicht so erklärbärmäßig daherkommt, so, ja, ach so, morgen ist ja die Verhandlung, wo du das und das machst und wenn das dein Kumpel so am Telefon erklärt, hätte ich wieder gedacht, okay, das ist so dumm inszeniert, so, weißt du, das ist gar nicht wichtig für die Handlung.
Ja, jetzt gibt es so ein paar Entwicklungen im Drehbuch, die könnte man vielleicht vorhersehen,
ja,
wenn man wahnsinnig aufmerksam ist oder, aber eben, ich glaube, dass der Film dich doch eigentlich so reinzieht, dass du gar nicht groß ans Nachdenken kommst. So, also jetzt an das selber überlegen.
Dadurch, dass du auch aufmerksam bleiben musst.
Genau, ja, so der hält dich halt echt bei der Stange.
Mhm.
Und das funktioniert für mich mit der Lauflänge sehr gut.
Finde ich auch. Hat auch gut funktioniert. Also es gibt einen gewissen Kniff in der Wendung, den du gerade schon erwähnt hast. Den hätte ich mir gerne konsequenter gewünscht. Also da hätte ich gerne etwas, ich mag ja mal gerne so Filme, die sehr pessimistisch sind oder wo du dann so einen Twist hast, der ziemlich hart ist. Und hier hat man ihn wieder ein bisschen abgemildert, diese Härte. Und das hätte ich natürlich gerne...
Ich weiß, was du meinst.
Ich hätte gerne die konsequente Variante gesehen. Aber er ist trotzdem gut. Also mich hat er überrascht. Ich habe es nicht kommen sehen. Und das war natürlich nochmal so ein Moment, wo ich dachte, Alter, okay. Und du hast davor schon ein, zwei harte Momente gehabt, die sich halt nur durch Gespräche irgendwie revealen, wo ich schon dachte, okay, das ist harter Tobak.
Mhm. Und ich finde halt die Art, wie er telefoniert und vor allem auflegt, erzählt halt auch sehr viel, nicht nur über seine Art, sondern eben auch über die Dringlichkeit der Situation.
Ja, genau.
Ne, also wie schnell der dann auch einfach so jetzt da anrufen, okay, zack, so geht's ja manchmal auch wirklich nur einen halben Satz, hast du das und das? Nee, alles klar, zack, aufgelegt. So. Der verabschiedet sich ja noch nicht mal, legt dann einfach auf und dann next.
Und wie seine Kollegen auch und seine Vorgesetzten teilweise auch genervt von ihm sind, weil die sagen, du bewegst dich außerhalb von deinem Aufgabenbereich. Das ist überhaupt nicht dein Job, was du jetzt machst. Also hör auf, jetzt hier anzurufen. Und erschwert die Situation auch.
Ja, und darüber erfahren wir dann, dass er offensichtlich eine Neigung dazu hat, die Regeln für sich situationsbedingt auszulegen.
Bisschen zu stretchen, ja. Definitiv.
Mhm.
Ja, ist nicht so leicht, über die Guilty zu reden, weil, wie Lee meinte, also alles, was wir hier verraten oder wenn wir zu sehr auf die Story eingehen oder wenn wir zu detailliert hier erzählen, was wir gut fanden, was wir nicht gut fanden, nehmt euch die Spannung am Film. Also.
Ja, brauchen wir aber, glaube ich, auch nicht machen.
Nee, brauchen wir nicht. Also er macht das, was er macht, macht er definitiv gut.
Ja.
Bin ich bei dir. Ich höre nur Schlechtes über das Remake von 2021 mit Jake Gyllenhaal.
Ach, den kennst du auch nicht?
Den kenne ich nicht. Okay. Das soll wohl Overacting the Movie sein und halt die Hollywood-Version von dem her, aber alles sind schlecht.
Schön.
Soweit ich das mitbekommen habe. Insofern, der steht auch irgendwie bei, der hat eine richtig miese Bewertung, steht irgendwie bei 2,1 oder so bei Letterboxd oder sowas.
Ach echt, okay.
Der ist, der soll gar nicht gut sein. Also es hat Kitty auch irgendwie, glaube ich, 27 Mal betont, dass wir auf jeden Fall, dass wir nicht den falschen gucken sollen, sondern das dänische Original.
Ja, dann können wir ja froh sein, weil anscheinend hatten wir beide Spaß mit dem.
Ja, hatten wir, ist ein guter.
Und nicht nur wir, ich meine, es gab 7 dänische Filmpreise. Mhm. Der hat in Sundance den Audience Award gewonnen.
Nicht schlecht.
Und das ist schon ganz cool. Und ich finde es ja auch sehr sympathisch, dass Regie, Produzenten, Kamera und Schnitt und so weiter, dass die sich alle, dass das ein so ein Klüngel ist, dass die alle irgendwie an der gleichen Schule abgeschlossen haben. Dass sie sich alle aus der Filmschule kennen.
Voll cool.
Ja.
Ja, es, man weiß ja nie, wie dann letztendlich das Endprodukt wird. Weißt du, du hast zwar, letztendlich die Idee klingt gut, weißt du, du sitzt zusammen und denkst so, ey, was, wollen wir nicht mal einen Film machen? Wir sehen es nur aus der Sicht des Operators, der ist bei der Polizei, wurde degradiert und dann das und das passiert, aber wir sind nur bei ihm und hören nur die Telefonate und dann, also wenn ich dann im Raum sitze, würde ich denken so, könnte klappen, könnte aber auch richtig in die Hose gehen oder langweilig werden oder so, weißt du.
Also ja gut, aber das merkst du ja dann spätestens beim Lesen des Drehbuchs, ob du das irgendwie spannend findest.
Ja, stimmt schon.
Weil wenn es gut geschrieben ist, dann hast du ja schon irgendwie einen kleinen Film im Kopf, der da abläuft.
Im besten Fall ja.
Ja.
Also ist das Projekt gelungen.
Ja, freut mich, dass du dem auch was abgewinnen konntest.
Ja, definitiv.
Hat auch knapp über 8 Millionen eingespielt. Das ist sehr sicher über dem Budget, was ich nicht rausfinden konnte, aber würde ich echt mal so einschätzen. Also würde mich wundern, wenn der so viel gekostet hat. Weil es ja wirklich, also gibt 2 Räume, in denen sich das Ganze abspielt. Mhm. Das war's.
Ja, was natürlich auch tolles Schauspielkino ist, weil...
Ja, ich meine, was eine dankbare Rolle, ne?
Ja, wird nicht viel abgelenkt von seiner Performance.
Nee. Aber ich finde das halt hier auch wieder krass, deswegen die Leistung von ihr am Telefon, die darf man halt auch nicht vernachlässigen. Also, weil das ist nochmal anders. Du hast ja halt kein Gesicht, mit dem du irgendwas transportieren kannst.
Ja, hast recht.
Das ist halt nur über die Stimme und es erzählt sich echt gut.
Und jetzt guck mal, jetzt bei The Guilty, beim amerikanischen Remake, also sind ja auch primär auch Stimmen, die mit ihm kommunizieren. Aber wer da im Cast ist, also Jake Gyllenhaal spielt die Hauptrolle. Mhm. Ethan Hawke ist noch im Cast.
Okay.
Riley Keough. Mhm. Peter Sarsgaard. Paul Dano.
Alter, was machen die denn alle?
Ich habe keine Ahnung. Also wahrscheinlich, hier Bill Burr ist auch noch dabei. Wahrscheinlich.
Hä?
Keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendeiner von denen ist dann der Kumpel von ihm, weißt du, der ihn decken soll.
Ja.
Aber viele wohl Telefonate, also nur jetzt die Stimmen. Hier, Voice, ja, alles Voice.
Ja, gut.
Ja, alles
Voice. Telefoniert offenbar noch mit ein paar mehr Leuten.
Und, das ist halt das Ding, dass in der amerikanischen Version wahrscheinlich alles ausgeschmückt haben.
Hm. Tja, manchmal ist weniger dann eben doch mehr.
Eben, also schon sehr,
wie in diesem Fall.
Sehr wohlwollend hier bewertet von unseren Kumpels. Adrian, 4 Sterne.
Jetzt dieser hier oder den?
Ja, ja, der hier jetzt, okay. Also. Hakan sogar bei 4 Sternen, der ist ja eher...
Sogar Hakan.
Der ist ja eher bescheiden, ja. Dennis, 4 Sterne. Promo, 4 Sterne. Mhm. Unser ganzer Supporter.
Cool.
Die mögen den.
Mhm.
Ja.
Bin ja mal gespannt, wie es bei uns aussieht. Ich lese mal die anderen Punkte vor.
Mach das mal.
7,5 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 83. Rotten Tomatoes 8 von der Kritik, vom Publikum 4. Letterboxd 3,9.
Mhm.
Und ich bin bei 8.
Du bist bei einer 8 sogar?
Yes.
Okay. Das passt gut, weil du bist auch einen halben Punkt zu euphorisch.
Du bist bei
6? Nee, Quatsch, nee. Nee,
du bist bei 6,5?
Nee, ich bin bei einer 7,5. Du bist einen halben Punkt zu niedrig, wollte ich sagen.
Okay.
7,5 von mir. Mhm. Sehr gute 7,5. Ist auf jeden Fall ein sehr guter Film für das minimale Setting. Wahrscheinlich, wenn er ein bisschen konsequenter gewesen wäre, hätte er noch den halben Punkt draufgekriegt, da hätten wir wahrscheinlich klingeln können.
Mhm.
Das habe ich ein bisschen vermisst. Also irgendwie, ohne jetzt zu spoilern, löst sich ja doch so ein bisschen alles in Wohlwollen auf. Und das fand ich nicht so cool. Hätte ich gerne anders gesehen.
Ja, kann man.
Gut. 7,5 von mir, 8 Punkte von dir. Das ist, glaube ich, eine ordentliche Bewertung für Kitty. Die dürfte da zufrieden sein, dass wir den nicht zerreißen.
Nee, ich bin froh, dass ich ihn gesehen habe.
Super.
Geiler Film.
Ja, vielen Dank dafür.
Kann man bedenkenlos weiterempfehlen.
Auch wieder einer von denen hatten wir ja vorhin. Kitty eben auch im Lostopf gehabt, den Film, und dann halt in einen Auftragsfilm umgewandelt. Das könnt ihr natürlich auch gerne machen, wenn ihr jetzt seit 4 Jahren Lossupporter seid und auf euren Film wartet. Einfach ins nächste Paket aufsteigen oder ins übernächste und
ja, oder ihr macht so wie Dennis.
Den Film ausmachen. Oder so wie Dennis.
Geil.
Der macht beides.
Ja.
Dreifach.
Er hat heute gut Glück gehabt.
Ja, das ist Bescherung für Dennis. Ich weiß nicht, ob der heute Geburtstag hat. Keine Ahnung. Aber wir rufen ihn wirklich an, dass er Lotto, dass ja. der Lottoschein ausfüllen
soll. Auf jeden.
Das war kein Witz.
Ja.
Gut.
So. Weil wir heute so gerne Supporter glücklich machen, kommt jetzt gleich der nächste.
Nö.
Nicht?
Na, ich würde gerne noch, würd gern noch eine Rezension machen,
du willst auch noch
Supporter glücklich zu machen, wenn es okay. fein für dich ist.
Ja, stimmt. Hatten wir uns ja vorgenommen.
Machen wir dann am Ende.
Ja.
Und wir machen jetzt sandwichmäßig, dass wir uns auch abwechseln mit den eigenen Projekten. Und wir hatten neulich den lieben Simon hier und da habe ich euch zur Wahl gestellt, welchen von den beiden Filmen von der Schneiderliste ihr dann von mir rezensiert haben wollt. Und da habt ihr euch für den Coming-of-Age-Film entschieden, besser gesagt er.
Mhm.
Und ich hatte noch angeboten, ein Musical hier zu rezensieren, was ein Remake ist von einem Film, der kein Musical war. Und über den rede ich jetzt. Der ist auf der Schneiderliste. Der war auch im Oscar-Rennen. Und erfreut sich einiger Beliebtheit in Filmkreisen, denn man hat davon gehört, der Film heißt Die oberen 10.000.
Ach.
Im Original High Society.
Mhm.
Heißt er ganz anders. Und ist aus dem Jahr 1956. Und ich hatte in der Episode 140 bereits das Original von dem Film. Denn dieser Film behandelt die gleiche Story wie der Film Philadelphia Story, Die Nacht vor der Hochzeit. Und
das wusste ich nicht, dass das ein Remake ist.
Wusste ich auch nicht. Habe ich erst im Laufe des Films erfahren, weil ich die Story kannte. Aber das Ganze ist hier in ein Musical verpackt und mit einer Musical- und Entertainment-Besetzung im Gegensatz zu dem alten Film. Der alte Film war aber hochkarätig besetzt, wenn ich mich erinnere, weil da waren James Stewart, Cary Grant dabei, Katharine Hepburn, also war ein Mega-Star-Vehikel für die damalige Zeit.
Mhm.
Und hier haben wir den Regisseur Charles Walters. Der hat Lilly inszeniert 1953, ebenfalls ein berühmter Film. Das Drehbuch vom Bühnenstück stammt von Philip Barry und das Drehbuch von dem Film hier stammt von John Patrick. Der wiederum eine Oscar-Nominierung für den Film Die seltsame Liebe der Martha Ivers 1946, für den war er Oscar-nominiert. Und wir haben auch hier wieder drei Hauptrollen von ziemlichen Größen in Hollywood. Als erstes würde ich mal erwähnen, weil wen holt man natürlich ran für Musical der damaligen Zeit? Bing Crosby.
Mhm.
Bing Crosby ist Dexter. Das ist einer von denen, die tanzen können, die singen können, die schauspielen können und deswegen natürlich auch gern für so eine Entertainment-Musicals vor die Kamera geholt werden. Der spielt Dexter. Und Dexter organisiert gerade ein Jazz-Festival bei sich vor Ort und lässt auch seinen Kumpel Louis Armstrong mit Band anreisen. Und Louis Armstrong spielt auch selbst Louis Armstrong. Den siehst du gleich in der Anfangsszene mit seiner Band im Bus sitzen und schon da irgendwie alle mit Trompete und singen dann einen Song und schon weißt du, wo die Reise hingeht. Also du merkst da schon, dass es ein musikalischer Film wird. Und spuckweit entfernt von dieser Villa von Dexter.
Spuckweit entfernt, Alter.
Er befindet sich das Anwesen seiner Verflossenen Tracy Lord. Tracy Lord wird gespielt von der wunderschönen Grace Kelly. Und das ist ihre letzte Rolle übrigens, bevor sie dem Filmbusiness den Rücken gekehrt hat und sich der Monarchie zugewandt hat. Und danach hat sie keine Filme mehr gedreht. Das ist praktisch so ihr Abschlussfilm, bevor sie dann die Fürstin von Monaco geworden ist.
Ja, danach ging es nach Monaco.
Richtig. Und die bereitet sich gerade in dem Film für die Hochzeit mit dem spießigen George vor. Das ist die Story. Und zu Besuch sind dann auch ein Reporterpärchen, die halt von dem High Society Social Event berichten sollen. Der Mann und Fotograf Mike Connor von diesem Pärchen wird gespielt von Frank Sinatra. Mhm. Hier haben wir den dritten großen Namen in dem Trio. Und jetzt haben wir hier drei fesche Herren, also den zukünftigen Bräutigam, den Reporter Frank Sinatra und natürlich den Ex-Mann von Bing Crosby, die in der Nacht vor der Hochzeit um die Gunst von Tracy buhlen, weil sie ist dann doch nicht so entschlossen, ihren Ehemann zu heiraten, sondern lässt sich auch mal gern vielleicht von anderen Gefühlen leiten oder links und rechts ein bisschen ablenken.
So, so.
Und das ist eben die Story von Die Nacht vor der Hochzeit, wie der Name schon besagt, vom Original von damals. Nur, damals hatte man so eine Schwarz-Weiß-Screwball-Comedy, was ein absoluter Highlight war des Genres. Ich habe es erwähnt, James Stewart, Cary Grant habe ich gesagt, war nicht, es war Gregory Peck, glaube ich. Nee, es war Cary Grant. Habe ich nicht aufgeschrieben, ich Idiot. Egal, Katharine Hepburn war dabei. Und jetzt hast du natürlich alles Entertainer, die aus dem Nix halt anfangen zu singen irgendwie, weißt du? Und die Songs sind zwar teilweise eingängig, also alle wurden von Cole Porter geschrieben. Du hast zum Beispiel diesen Well Did You Ever, den auch Iggy Pop mit Debbie Harry mal irgendwie gecovert haben in den 80ern.
Mhm.
Der ist super bekannt. Und das ist schon charmant. Aber die haben zum Beispiel auch so eine ausfahrbare Bar, das fand ich zum Beispiel auch sehr geil, wo die so ein bestimmtes Buch in der Bibliothek dann irgendwie hervornehmen und dann kommt so eine riesen Bar irgendwie in der Mitte hervorgefahren, weißt du, und können sich dahinter irgendwie so ihre Drinks mixen und so und können dabei singen und so. Also es ist schon alles ganz cool. Ein Song davon heißt übrigens Who Wants to Be a Millionaire? Und wie der Name schon sagt, dieser Song wurde später für eine bestimmte TV-Show dann benutzt als Titel. Das ist tatsächlich ein Song aus High Society aus die oberen 10.000. Also es ist nett, aber nicht mehr. Der hat auf jeden Fall nicht die Genialität von Philadelphia Story, dem ich 8 Punkte damals gegeben habe. So viel hin kann ich dir schon mal geben, dass der da nicht landet. Weil diese Musical-Version mit halt mehr Entertainment und mit mehr Theatralik, da nehme ich die Screwball-Version in Schwarz-Weiß von damals in den 40er Jahren, ziehe ich da definitiv vor. Insofern ist das kein Remake, wo ich jetzt gesagt habe, hat es jetzt unbedingt gebraucht. Du hast natürlich diese großen Stars. Grace Kelly sieht toll aus, du hast Frank Sinatra und Bing Crosby. Das ist schön, aber die haben alle schon in besseren Filmen mitgespielt. Und das ist alles so ein bisschen so eine sehr gelackte Version von einer echt coolen Comedy von damals.
Ja.
Insofern war ich jetzt hier nicht so komplett hellauf begeistert.
Ja, ist sehr familienfreundlich, das Ganze.
Total, ja. Alles sehr bunt und ja, und wenn einer jetzt leidet oder irgendwie traurig ist oder hin und her gerissen, dann ist das natürlich wieder overlarge vom Schauspiel, weißt du so. Also Grace Kelly spielt schon hier sehr dramatisch. Also es ist auf jeden Fall kein subtiles Kino und dann wird auf einmal losgesungen aus dem Nichts und irgendjemand wird angesungen und ja.
Hast du dich denn da auch zwischendurch gelangweilt?
Ein bisschen. Ja, ein bisschen habe ich mich zwischendurch auch gelangweilt. Da das aber ein Badewannenfilm ist, kann ich mich
zwischendurch
auch sauber machen. Insofern, weißt du, wenn man sich hier gerade eine langweilige Szene kommt.
Nice. Not thrilling, but nice.
Ja, weißt du Bescheid.
Genau, einer von der Sorte, oder?
War einer von denen. Ja, geht eine Stunde 51. 1956 habe ich schon erwähnt, Herstellungsjahr, Budget 2,7
wenig, ne, für diese Sorte Film.
Nee, wenig ist es nicht. Budget 2,7 Millionen. Also er ist schon gut, aber kommt halt nicht ans Original ran.
Das ist günstiger, als ich gedacht hätte.
Ja? Stimmt schon.
Aber gut, das heißt, ich habe den halt in meiner Kindheit irgendwann gesehen. So, und
ach, du kennst ihn
auch. Da kam mir das größer vor, als du das jetzt so beschrieben hast.
Ja, ist natürlich gewissermaßen, das ist auch eine beschränkte Location, weil das ist ja alles irgendwie auf diesem Anwesen oder auf seinem Anwesen, weißt du, diese beiden Villen, das ist alles viel Indoor. Oder halt so auf einer Veranda oder so draußen. Also und das spielt halt alles so in einer Nacht. Also du hast jetzt nicht so viele viele Orte, wo der Film halt hinwächst, sondern du wächst halt maximal vom Pool halt ins besagte Badzimmer oder so. Und aber gut, klar, die Schauspielgagen und so hätte man jetzt auch gedacht.
Dass naja, aber da sind ja noch Studio-Deals wahrscheinlich. Das finde ich ja eh so krass.
Dann stimmt,
bei
ja.
Solchen Filmen sieht man ja manchmal, was die sonst, also ne, was ja. So ein Film heute kosten würde, wenn du dir die Leute extra buchen müsstest ja, und die nicht schon unter Vertrag wären.
Deswegen ja cool, dass sich Cary Grant und so eine Leute dann relativ früh gelöst haben von diesem Studiosystem, gesagt haben, nee, ich mach das anders.
Ja.
Ich mach das individuell.
Ja.
Schon eher ungewöhnlich für damals. Na gut. Punkte. IMDb 6,9. Metascore 65. Rotten Tomatoes 7,1 von 10. Von der Kritik 4 von 5 vom Publikum und Letterboxd bei einer 3,4. Für High Society. High Society. Wie Louis Armstrong hier auch dieses Lied natürlich performt in die oberen 10.000.
Ich sage 6.
6,5.
Verdammt. Das war natürlich im Bereich des Möglichen.
Optimistische 6,5 für den Film. Auch hier wieder ein Film, den ich persönlich nicht auf die Schneiderliste gepackt hätte. Da habe ich andere Kaliber, wo ich eher gesagt hätte, das sind Filme, die musst du gesehen haben, bevor du stirbst. Der gehört jetzt nicht dazu. Also auf jeden Fall das Original, Philadelphia Story. Den würde ich reinnehmen, bin ich mir jetzt gar nicht sicher, ob der von der Schneiderliste war, wahrscheinlich schon. Der war ja damals auch als bester Film für den Oscar und so hat er bekommen und so. Insofern gehe ich mal davon aus, dass der auch auf der Schneiderliste ist. Das Remake hätte da nicht hingemusst. Habe ich, glaube ich, auch bei Cass gesagt, bei dem anderen Film, dass der auch nicht unbedingt auf der Schneiderliste sein müsste.
Ja, das war wahrscheinlich nicht der letzte. Also.
Ja, ja, eben. Man muss ja auch nicht mit allen konform gehen. Ja, wie gesagt, 6,5 von mir. Jetzt aber, jetzt kannst du einleiten.
Nochmal.
Ja.
Dass wir jetzt einen gemeinsamen Film machen und wieder einen Supporter glücklich stimmen, hoffentlich.
Ja, auch nicht ganz richtig.
Ach, schon wieder nicht.
Ja, schon wieder falsch, weil wir machen diesmal ja nicht wirklich den Supporter glücklich, ja.
Aber ich nehme es genau. Alter, das ist der Korinthenkacker vom Herrn, ey.
Nee, weil...
ach Gott.
Der kennt ja den Film noch nicht mal. Der hat ihn ja sogar falsch geschrieben und hat ihn ja in der Tabelle. Insofern, um die geht es ja gar nicht. Es geht hier um einen Supporter von uns, dessen Spitzname sich auf Herr Stink reimt. Den sollen wir hier komplett irgendwie ignorieren, weil es geht um seine Tochter.
Okay.
Und diese Tochter heißt Carla. Hier erstmal, war es ein cooler Name, oder?
Ja.
Mega gut. Und Carla hat Geburtstag.
Liebe Grüße an Carla.
Genau. Und wir hatten vorhin die Supporterin Kitty und der besagte Herr, der uns supportet, hat natürlich aufmerksam zugehört, als Kitty nämlich ein Los ihrer Tochter gewidmet hat. Und hat gesagt, das mache ich auch.
Haben wir einen Trend losgetreten.
Und jetzt haben wir hier so Kinderrezension von unseren Supportern und Supporterinnen. Ja, und besagte Carla hat einen Lieblingsfilm. Und das ist die Premiere, die ich am Anfang angekündigt habe. Der wurde hier schon rezensiert. In der Episode 206 von unserer Freundin Isa. Die hat ihn besprochen und die mag den sehr. Insofern, liebe Carla, hast du praktisch auch zwei Rezensionen, wo du reinhören kannst, die sich um deinen Film drehen.
Stimmt.
Und die eine kommt von unserer guten Freundin Isa, die den Film auch sehr, sehr mag. Und jetzt kommt der Film aus unserer Sicht. Für Lee eine Erstsichtung. Ich kannte ihn schon. Und es geht um Coraline aus dem Jahr 2009. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag übrigens an dieser Stelle.
Ja, Happy Birthday.
Happy Birthday auch vom Papa, soll ich ausrichten. Aber ansonsten sollen wir ihn nicht weiter beachten und sollen hier nicht seinen Spitznamen nennen, damit der macht hier sein eigenes Ding mit irgendwelchen Samples und so hin und her. Da, die weiß gar nicht, wovon wir reden, wenn wir damit anfangen.
Ja, finde ich ein bisschen schade, weil ja eine der Figuren hier sehr ähnlich heißt.
Stimmt, ja. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Hast du recht.
Ja.
Ja, auf jeden Fall kriegt sie jetzt eine waschechte BBB-Rezension geschenkt.
Ja, und wir raten erstmal noch.
Wir raten erstmal unsere Punkte.
Ja, hätte ich mal in die Rezension mit Isa reingehört, weil da hast du bestimmt auch erzählt, wie du das findest.
Ich habe es getan natürlich. Also reingehört, was sie da erzählt. Deswegen soll es hier natürlich nicht so viel um Hintergrundwissen gehen und irgendwelche Trigger-Effects, weil das hat Isa natürlich schon sehr professionell gemacht, sondern wir werden mehr aus unserer Sicht von dem Film berichten.
Ja.
Ja, dann mach mal.
Ich sag, du bist bei 8.
Mhm. Ich sag 7,5. Ja.
Alright. Coraline.
Coraline.
Oscar nominiert. Für den besten animierten Film. Hatte leider das Problem, dass er gegen Up angetreten ist.
Oh.
Das sind natürlich schlechte Karten.
Ja. Pixar natürlich um einiges größer und aufwendiger.
Mhm.
Aber die Leica Studios, die wir hier neulich mit Paranorman hatten, haben ja ihre Rache dann bekommen, indem Missing Link den Oscar kassiert hat. Und da waren, glaube ich, auch irgendwelche Pixar- und Disney-Filme im Rennen, oder?
Bestimmt, ja.
Das war ja auch eine ziemliche Überraschung.
Mhm.
Ja. Aber da hatten sie natürlich dann das Nachsehen.
Und so langsam haben wir wirklich jeden Film von den Studios, oder?
Ja, wir hatten Kubo, wir hatten den. Würde mich auch mal interessieren, ob Carla die anderen auch kennt. Paranorman hatte ich ja neulich rezensiert, weil...
Paranorman, ne?
Ja.
Ja.
Welcher? Und der ist... eine ähnliche Schiene wie Coraline.
Okay.
Also.
Ja, aber Kubo fand ich ja auch grandios.
Ja, der war super. Schau mal, ich bin mal sehr gespannt, wie du den findest. Ist spannend.
Mhm.
Alright. Würd's ja cool finden, du aus der Erstsichtung, wenn du mal erzählst. Worum geht's denn bei Coraline?
Coraline ist ein Mädchen. Boah, wie alt ist die?
11.
11, danke.
Mhm.
Und die zieht in ein altes Haus mit ihren Eltern und fühlt sich da stark vernachlässigt. Und ist gelangweilt.
Mhm.
Dann findet sie eines Tages, nachdem sich wieder mal weder Vater noch Mutter mit ihr beschäftigen wollen, findet sie eine versteckte Tür. Da ist in so eine Wand, wo eine Tapete drüber ist, sind die Umrisse einer Tür zu sehen.
Mhm.
Und sie möchte wissen, was hinter der Tür ist. Und dann geht sie ihrer Mutter so lange auf den Keks, bis sie sagt, hey gut, wenn ich dir diese Tür aufschließe, gibst du dann Ruhe. Ja, alles klar, machen wir. Und so macht sie das, macht die Tür auf und findet dahinter nur eine Ziegelwand.
Hm.
Diese Tür ist zugemauert.
Mysteriös.
Ganz mysteriös. Jetzt wacht sie aber in der Nacht auf, weil sie so Springmäuse sieht.
Hm.
Und die führen sie dann wieder runter ins Erdgeschoss zu dieser Tür. Und jetzt macht sie die Tür auf und plötzlich entdeckt sie da einen Durchgang in eine Parallelwelt.
Ja, die verschwinden hinter der Tapete und dann guckt sie nach und die Ziegel sind weg.
Ja. plötzlich kann sie da durchgehen und dann kriecht sie durch so einen Gang und ist dann eben in einer Parallelwelt, wo alles sehr ähnlich aussieht wie in ihrer Realität. Und es gibt auch da wieder eine Mutter und einen Vater, also ihre Mutter und ihren Vater. Elementarer Unterschied an dieser Welt ist, die Menschen haben statt ihrer Augen Knöpfe. Jetzt sind die aber ganz anders drauf als ihre Eltern in der echten Welt. Die kümmern sich total um sie und sind super freundlich und gut gelaunt und haben überhaupt keinen Stress mit dem Alltag. Und all diese Dinge, die sie in ihrer Realität vorfindet, die sind hier ganz anders. Und so fühlt sie sich da natürlich mörderwohl und genießt das total, dass sie da so beachtet wird und dass sie Wünsche äußern kann, die dann auch umgesetzt werden und da scheinbar all ihre Träume wahr werden. Dann geht sie wieder raus aus der Nummer, wacht in ihrem Bett auf, weiß dann erstmal nicht so richtig, was los ist, weil sie als tagsüber wieder durch diese Tür guckt, ist wieder die Ziegelwand da und so geht sie erstmal davon aus, dass sie da nur nachts rein kann. Und so geht sie dann auch nächste Nacht wieder in diese Welt und da lädt sie ihre andere Mutter ein, für immer in dieser Welt zu bleiben. Und das lehnt sie ab und merkt dann aber auch gleich, dass das, naja, nicht nur eine Frage war, sondern dass diese andere Mutter und der andere Vater irgendwie drauf drängen, sie dort zu behalten. Und dann geht es natürlich darum, was da dahinter steckt, was die für Absichten hat.
Ja.
Und, ja, das ist mitunter schon recht unheimlich auch, finde ich. Also erst recht, weil der Film PG ist, das heißt, Kinder dürfen sich den angucken.
Auf jeden Fall.
Und der hat schon düstere Momente.
Finde ich auch.
Und ich finde, man erkennt total, dass Henry Selick, der den Film gemacht hat, auch The Nightmare Before Christmas gemacht hat.
Ja, sieht man schon, ja. Oder? Das ist so der Stoff, Tim Burton-Filme auch basieren.
Ja, deswegen wird er dem ja auch gerne zugeschrieben. Ne? Das denken ja viele Leute, Nightmare Before Christmas wäre von Tim Burton. Der hat den aber, meine ich, nur geschrieben.
Ja.
Und Regie hat Henry Selick gemacht.
Ja, deswegen war der ja auch von den Leica Studios produziert worden und jetzt nicht irgendwie so ein Tim Burton eigenständiges Ding.
Ja.
Das kommt ja auch noch dazu, weil die anderen Filme, Frank und Weenie und so hin und her, das ist ja eine ganz andere Baustelle.
Kennst du denn diesen Wendell und Wild von Henry Selick?
Nee.
Ich auch nicht.
Den kenne ich nicht.
Ja, und ich glaube, also wichtig bei der Sache schon auch noch, dass die Geschichte halt von Neil Gaiman stammt.
Ja, natürlich. Auch ein Autor von vielen Fantasy-Stoffen, die schon verfilmt worden sind. Ich meine, der letzte ist ja gerade ganz frisch hier. Wie heißt er denn, diese Netflix-Serie?
Du meinst, Good Omens ist eine Amazon-Serie?
Nee, die meine ich nicht, sondern der hat jetzt eine neue, die auch auf Neil Gaiman-Stoff basiert.
Okay. Ja, der hat eine Menge geschrieben. So Lucifer war ja auch von dem.
Stimmt.
Früher Beowulf und sowas.
Nee, aber ich meine jetzt diese wirklich aktuelle, die jetzt irgendwie noch im Gespräch war. Muss mal kurz gucken. Sandman.
Ach.
Sandman ist auch von seinem Stoff.
Okay.
Die meinte ich. Ja, und American Gods und so. Und Sternwanderer. Also so Leute wie Timo Weltenschreiner werden definitiv mit seinen Werken vertraut sein.
Ja, bestimmt.
Ja.
Der macht da ja auch einiges Gutes.
Voll.
Und das sollte ursprünglich ein Live-Action-Film werden. Also hier sollten reale Menschen die Handlung spielen. Und schon damals wurde Dakota Fanning angefragt, die hier Coraline Jones spricht. Schlussendlich. Ja. Also die ist dann irgendwie dabei geblieben. Finde ich ganz cool.
Ja, hat sich selber auch für eingesetzt. Hat gesagt, die würde auch gerne die Sprechrolle übernehmen. Ja, und was wir noch erwähnen können, ist vielleicht, dass in diese Wohnung, wo die halt reinziehen, dass das Haus auch von sehr schrägen Charakteren teilweise bewohnt wird. Da ist halt ein Artist dabei, der irgendwie im Dachgeschoss wohnt, der Mr. Sergei Alexander Bobinski, der auch immer recht ums Haus rumturnt. Und
Figur.
Ja, da sind noch zwei Damen, so ehemalige so Burlesque-Tänzerinnen.
Nein, Schauspielerinnen natürlich.
Schauspielerinnen, ja gut, klar. Aber auch so, weiß nicht, also für mich waren nicht so Musical, ehemalige Musical Schauspielerin.
Ja, also Musical und oder Theater, aber auf jeden Fall Bühne.
Genau.
Weil, hast du das geblickt mit dem Fußabtreter, der Matte, die vor der Tür liegen haben? Wie heißt denn das Ding?
Ja, Fußabtreter ist richtig. Ja. Nee?
Weil da steht ja No Whistling in the House drauf.
Oh ja, also das habe ich gelesen, aber ich habe es nicht geblickt.
Das ist aus dem Theater. Das ist ein großer Aberglaube, aber du darfst im Theater nicht pfeifen.
Ah, das bringt Unglück.
Ja.
Okay. Ja, was gelernt, habe ich nicht gewusst.
Deswegen war für mich klar, ja, da leben Schauspielerinnen.
Okay, wie witzig. Ja. Ja, die haben auch so ein bisschen Spleen, weil die haben so kleine Terrier. Und das sind nicht die ersten Terrier, die die haben, sondern die hatten auch schon in der Vergangenheit verschiedene Terrier, die dann dahingeschieden sind.
Ja, werden dann einfach immer wieder ausgetauscht.
Die werden, ja, und die werden vor allen Dingen ausgestopft und,
ersetzt, ja.
Und mit Engelsflügeln dann so im Wohnzimmer drapiert, ja. Um sich an die zu erinnern. Das ist schon auch ein bisschen gruselig.
Ja, voll.
Ja. Ja, du hast recht. Also der hat schon seine düsteren, gruseligen Momente, aber ich finde, dass Coraline halt so die, der Hauptcharakter ist ein starker Mädchencharakter.
Finde ich auch.
Weil sie ja, natürlich zuckt sie irgendwo zusammen, weißt du, wenn du irgendwo so ein Katzenmiau aus dem hinterm Grabstein irgendwie hörst oder irgendwo aus dem Nichts oder irgendwas jetzt auf sie zurennt. Aber die ist schon neugierig und mutig, so bei allem, was sie so angeht. Weißt
ja,
du?
Die macht wissen, ihr Ding. Also,
die macht ihr Ding,
hier
ja.
Aus der Not eine Tugend gemacht, aber eben, die ist da total furchtlos unterwegs, finde ich auch sehr cool.
Und neugierig und so, insofern ist das echt eine cool geschriebene Hauptfigur, mit der wir hier mitfiebern.
Mhm.
Die lernt ja auch einen Typen kennen, den sie am Anfang halt relativ nervig findet, Wyborn, der Name ist Programm. Und auch den gibt es in der Parallelwelt nochmal. Also auch hier ist wieder ein Film, wo man eigentlich nicht zu viel verraten sollte, aber er ist sehr liebevoll, was die Figuren angeht und die Details, wie ich finde.
Finde ich auch, ja.
Macht einiges richtig.
Mhm.
Wie fandst du es?
Toll.
Ja?
Ja.
Schön, freut mich.
Fand den echt schön.
Ja, ich mag den auch sehr. Der ist echt mit Liebe gemacht und das ist eine abgefahrene Story. Also für die ganz Kleinen könnte er ein bisschen verstörend wirken, aber insgesamt ist es echt ein schöner Film.
Finde ich auch. Und er erzählt ja auch ein bisschen was, ne, was jetzt so die größere Message angeht, dieses Wertschätzen von Dingen, die man hat und eben, ob man mehr will als das, was man hat und sowas.
Ja.
Die Umstände vom Aufwachsen von so einem Mädchen in dem Alter und ja, finde ich alles sehr cool.
Ja, und vor allen Dingen, dass es auch nicht immer, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, also auch wenn du da vielleicht mehr Spaß hast und da alles viel lustiger ist und der Vater mit dir lustige Lieder singt und in dieser Parallelwelt, weißt du, und die Mutter sich um dich kümmert und für dich kocht und ihr alle zusammen isst. Trotzdem merkst du irgendwie auch in diesen Anfangsszenen, wo alles cool ist, jetzt mal abgesehen von den Knopfaugen, was ein bisschen gruselig aussieht, aber du merkst irgendwas ist off so, weißt du. Also dann merkst du, es gehört eigentlich dazu, dass es auch ein bisschen Reibereien gibt oder dass man ein bisschen Stunk hat oder dass die Eltern sich mal nicht um einen kümmern und dass man für sich alleine ist und dass man denkt, so, ja, könnte alles besser sein. Aber am Ende denkst du dann so, ja, das gehört wohl dazu zum Leben. So, das muss man halt mitkaufen. Das finde ich ganz cool.
Ja, und die Reise zu dieser Erkenntnis wird ja hier erzählt. Und das finde ich eben echt sehr, sehr schön erzählt.
Wirklich fantasievoll.
Mhm.
Die gruselige Katze wird ja dann auch so, weißt du, die wird ja dann auch ein Vertrauter im Laufe des Films. Mhm. Das sind so alles Momente. So von wegen, ist nicht alles so, wie es scheint. Und finde ich schon ganz cool gemacht. Ey.
Ja, und der Typ da mit seinem Mauszirkus. Also.
Super, ja. Super, wie der da mal rumturnt.
Mhm.
Ja, große Sprecher natürlich. Der wird gesprochen von Ian McShane im Original, Alexander Bobinski. Und dann haben wir natürlich was für die Keith David-Statistik getan.
Zu hart, Alter.
Der ist auch wieder am Start.
Ja.
Terry Hatcher.
Ja, die spricht die Mutter.
Ja. Gute Leute unterwegs im Original, aber weiß nicht, wer den Deutschen. Ich denke mal, die gute Carla wird den Film wahrscheinlich dann auf Deutsch gesehen haben.
Ach so, siehst du, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ja,
gehe ich davon aus, da weiß ich jetzt nicht, wer die Sprecher sind, aber im Amerikanischen, also im Original, wie wir die Filme auch gucken, sind das. Bekannte Leute.
Ja, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das auch ein Film ist, der auf Deutsch wunderbar funktioniert.
Denke auch, ja. Also gerade bei Animationsfilmen oder Zeichentrickfilmen finde ich es ja nicht so tragisch, weil es sind ja auch keine realen Personen, die sprechen. Da finde ich eine Synchro vollkommen legitim. Ich finde da ist ein bisschen eingerissen, dass bei den neuen, was den neueren Filmen, dass sie da irgendwelche Influencer holen, ja, weißt du, ja, irgendwelche Leute, die ja nicht mal Schauspieler sind, sondern die einfach nur gerade irgendwie angesagt sind. Das finde ich halt ein bisschen billo.
Naja, aber das ist ja mit der Besetzung von Live-Action nicht anders.
Das ist auch oft so, ja.
Das fällt da auch immer mehr ins Gewicht.
Das finde ich ein bisschen schade.
Ja, ja, ja. Ja, da kann ich ein Lied von singen. Ey. Ja. Jedenfalls finde ich auch hier wieder die Stop-Motion-Animation sensationell.
Total, oder?
Das ist so detailverliebt und schön gemacht.
Ja, das ist Wahnsinn. Teilweise die Welt, die da aufgemacht wird, dieser Garten. Mhm. Weißt du, wenn er sich auch verändert und so und diese ganzen Sachen, die da irgendwie, diese Details, Alter, das ist Wahnsinn. Also kann sich da wirklich satt sehen. Das ist ein Film, den man wirklich oft gucken kann und wo ich denke, man hat immer wieder was Neues zu entdecken.
Mhm.
Ja, ich denke mal, das war die bessere Alternative als der Alternativfilm, den uns unser Supporter da vorgeschlagen hat, wo er gesagt hat, den mag Carla auch, aber da, glaube ich, sind wir nicht die Zielgruppe für.
Ja, eben. Also zumindest eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir den mögen. Die gab es hier.
Eine höhere Wahrscheinlichkeit gab es hier. Insofern machen wir hier eine Premiere und rezensieren gerne zum ersten Mal einen Film zum zweiten Mal.
Ja, und weil ich jetzt total froh bin, den auch gesehen zu haben.
Super, siehst du?
Echt ein schöner Film.
Ja. Das ist natürlich auch eine Methode, die ganzen Filme aufzuholen, wo wir sagen, wir kommen nicht nach, wir sehen die einfach nochmal.
Ja, eben.
Die unsere Gäste hier mitgebracht haben und Co. Alright.
Hey, und noch hier wieder ein Film, der einfach 60 Millionen gekostet hat.
Ja, ist echt toll.
Das so aber krass,
ist auch
was
eine aufwendige
Stop
Scheiße.
Motion kostet. Ja, aber ich, super abgefahren, aber ja, eben.
Ja.
Hier gibt es ja auch wieder sämtliche Rekorde, was so die Puppen von Caroline angeht.
Und gerade hatte ich die oberen 10.000 irgendwie mit 2,5 Millionen, wo Frank Sinatra und Grace Kelly mitspielen.
Ja, eben.
Hier
ja.
ist du irgendwie. Hier ist du 60 Millionen.
Ja.
Wahnsinn.
Und wie schön ist das auch, dass sie am Anfang immer Caroline genannt wird und sich das im Verlauf des Films wandelt.
Richtig. Und das hat Isa, glaube ich, auch in ihrer Rezension gesagt, dass Caroline auch durch einen
Schreibfehler
entstanden ist. Genau, dass sie gesagt haben, okay, dann bleiben wir dabei und bauen das mit in die Story ein. Das war ja auch der Fehler, warum Papa von Carla diesen Film nicht in der Tabelle gefunden hat, weil er natürlich nach Caroline gesucht hat.
Auf den Spuren von Neil Gaiman.
Da wären wir wieder bei, hätte er dann auch nicht gefunden, wenn er die Suchfunktion benutzt hätte.
Nee.
Dann hätte er sehr falsch geschrieben.
Ja, gut, aber das können wir nicht auch noch machen, dass wir sämtliche Versionen, wie man den Film noch finden könnte, da mit eintragen.
Ja, ein paar Tabellenspalten haben wir noch. Kann ja der Azubi machen, wenn er will. Jetzt haben wir 17 Lose von ihm gezogen, da kann man mal ein bisschen arbeiten, Alter.
Ja, genau. Muss auch endlich mal wieder was tun für sein nicht vorhandenes Geld. Ja.
Jetzt arbeiten wir ja mehr für ihn als er für uns. Um
Gottes Willen.
Ja, hast du noch was? 100 Minuten geht der Spaß. Und mit den 7,5 Punkten, wo ich ihn vorher bewertet habe von 10, das ist ihm nicht mehr gerecht geworden, wie ich finde, bei dem Rewatch und dachte, das finde ich irgendwie mittlerweile viel zu schwach und habe ihn aufgewertet. Aber wir können erstmal die anderen Punkte nennen. IMDb 7,7, hat einen Metascore von 80, Rotten Tomatoes 7,8 von der Kritik, 3,8 von 5 Punkten gibt es vom Publikum und Letterboxd gibt dem Film eine 4,1.
Ach, du hattest den mal mit 7,5 bewertet?
Ich hatte ihn mit 7,5 nach dem Kino bewertet und fand ihn auch schön, aber jetzt auch nicht so weltbewegend krass, aber jetzt habe ich einen ganzen Punkt hochgepusht auf eine 8,5.
Das freut mich. Also auch wenn ich jetzt daneben getippt habe, weil ich habe dich ja, glaube ich, bei 7. Nee, ich habe dich auf 8 getippt.
Du hast mich auf 8 getippt, richtig. Halber Punkt halt daneben. Ein
halber Punkt daneben.
Aber wir bei der 7,5 auch ein halber Punkt daneben. Insofern passt das.
Ja, richtig. Nee, du hast bei mir 7,5 getippt und bist damit einen Punkt daneben, weil ich bin auch bei 8,5.
Du bist auch bei 8,5.
Und dann können wir schon wieder klingeln.
Guck mal, Carla, wir haben hier eine Einigungsklingel. Wenn wir die gleichen Punkte haben, dann herrscht hier Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist selten genug.
Ist wirklich ein schöner Film. Und ey, die Studios, die haben damit echt eine gute Quote.
Die sind gut, oder?
Ja.
Finde ich auch.
Und ich würde wirklich sagen, also wenn Carla den Film so mag, dann soll die sich auf jeden Fall auch Kubo angucken.
Ja, guck dir Kubo und Paranorman an, die sind beide auch toll. Also
ja.
Missing Link finde ich ein bisschen schwächer als die anderen.
Ja, sehen wir beide so.
Aber das ist von den gleichen Machern, insofern schau mal da rein.
Mhm.
Definitiv.
Kann ich sehr gut verstehen, dass du den Film so magst. Ey, das ist wirklich ein schöner Film, Coraline.
Das stimmt. Kann man nachvollziehen, also an alle, die ihn nicht kennen, gerne mal reinschauen. Besonders wenn ihr Teenager-Töchter habt, dann ist das ein Film. Viel mehr Fantasie und viel mehr Liebe und Charakter als bestimmte andere Plastikprodukte, die man so streamen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Dann lieber sowas.
Mhm.
Ja. Dann nochmal Happy Birthday von uns und schönen Gruß an den besagten Papa. Ich hoffe, du bist hier zufrieden mit der Besprechung und wir mochten ihn sehr. Können wir teilen, deine Liebe zu dem Film.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Ja. Jetzt haben wir diese Jubiläumsepisode durch, würde ich sagen.
Eigentlich hätten wir diese Rezension am Anfang machen müssen.
Damit sie ins Bett geht, meinst du?
Nee,
16
damit
oder so.
Die nicht den Schund hört, den wir davor erzählen, weil
so.
Da habe ich jetzt natürlich sprachlich mal wieder überhaupt nicht drauf geachtet.
Ach so, ja, gut, habe ich jetzt auch vergessen. Hätten wir natürlich, aber gut, da hätten wir eine ganze Losprozedur, hätten wir auch davor wahrscheinlich gemacht. Hätten wir auch danach machen können.
Ja.
Naja, so sind wir halt.
Ja, gut, dann Freestyle. Vielleicht weisen wir den Daddy mal darauf hin, dass es die Kapitelfunktion gibt, dass er dir direkt hinspringen kann.
Das,
damit sie sich nicht durch ganz böse Wörter arbeiten muss.
Jetzt haben wir wirklich den Supporter mit den schlimmsten technischen Skills, der mich um einiges unterbietet, der nicht mal eine E-Mail irgendwie richtig lesen kann. Und ich hoffe, er kriegt es hin mit den Kapiteln.
Ja.
Weil von dem kommt regelmäßige. Was, das geht?
Okay, aber wir wissen, dass er diese Episode auf Spotify hören kann. Und da, selbst da gibt es mittlerweile die Kapitelfunktion.
Das ist ganz einfach, genau. Ja. Du rufst die Kapitelfunktion
auf und
dann tippst du mit dem Finger einfach auf den Film, wo du hin willst.
Wir glauben an dich.
Das schaffst du.
Das kriegst du hin.
Herr Stink, das schaffst du. Kriegt jetzt auch hier so eine Zeichentricknamen.
Ja, hier, Mrs. Spink.
Ja, stimmt, ja.
Er ist jetzt einfach Mrs. Spink.
Ja. Ja, Carla, dein Vater hat ein Pseudonym.
Ein Pseudonym.
Hier, im Internet hat er hier, Geheimnamen. Mhm. Macht komische Sachen.
Ja. Na?
Ja.
There are some things about which we do not joke.
Das ist richtig, ja. Not joke. So, hier.
Dobre dan!
Das war's für heute.
Yes.
Jubiläumsepisode 300. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Wir hatten Spaß.
Mhm. Hatten wir?
Finde ich schon.
Natürlich. Das war null ironisch gemeint.
Ach so, ich habe da Fragezeichen gehört. So.
Ach so?
Wie hatten wir?
Oh Mann.
Ich hörte ein Fragezeichen. Mhm. Entschuldigung, deswegen habe ich nochmal kurz gestockt.
Nee, war ernst gemeint.
Ja, finde ich auch. Haben wir gut zu Ende gebracht, den Monat Juli.
Haben wir gut gemacht.
Ja, und dann...
Es ist schön, dass wir uns selber immer noch am besten finden.
Geht's im Monat August? Ja. Wer, wenn nicht wir? Andere finden uns nicht gut. Müssen wir selber ein bisschen
Na komm, ey, dafür die Fahne hochhalten. Haben wir schon ein paar Supporter, also...
Ja, das stimmt.
Gibt ein paar, die uns
gut finden. Der eine oder andere findet uns auch ganz gut.
Ja. Aber ihr dürft das ansonsten auch gerne weitersagen, ne? Also
ja, dürft ihr. Ja, Carla, da. Schön in der Schule mal ein bisschen weiterverbreiten hier. Dem Lehrer Marcel zuschieben. Hier bewegt man aus dem mal reinhören.
Wie alt ist Carla denn geworden jetzt?
Ich glaube 16 oder so, irgendwie sowas.
Ach, okay.
Aber nicht, dass ich jetzt Scheiße erzähle. Ich bin mir nicht 100% sicher.
Siehst du? Wobei mit 16 darf man Scheiße sagen, oder?
Ja, ja. Ich meinte auch das ist so lustig, weil ich meinte natürlich zu Papa so von wegen, ja, du weißt, aber wir sind ja eigentlich hier explicit und so und hin und her und dürfen ja alles sagen, was wir wollen. Er sagt er so, ich weiß nicht, ob Kitty das vielleicht gesagt hat. Ich meinte so, also alles, was ihr hier sagt, und so, haben die in der Schule 100%ig schon mal 100-fach schlimmer gehört, insofern. Also.
Ja, also ja, dann. You wanna do it in my butt?
In my butt! Ja, passt schon.
Hauen wir gleich nochmal auf die Kacke.
Ey. Jetzt drücken wir alle schlimmen Samples, die wir irgendwie finden können. Genau. Definitiv.
Nee, das machen wir dann in der nächsten Episode.
Ja, das machen wir in der nächsten Episode. Also, wir sehen uns dann und hören uns alle bei der 301. In diesem Sinne, gehabt euch wohl.
Dann sind wir raus.
Ciao.
Tschüss.
Remix.
Bewegtbild-Banausen.
So, kurzer Nachtrag hier.
Ja, haben wir mal was vergessen.
Ja, Punktestand vergessen. Und der ist natürlich wichtig, weil es ist die letzte Episode des Monats und alle wollen natürlich wissen, wie das Punkteraten ausgegangen ist, die jetzt hier vielleicht nicht mitgeschrieben haben.
Bin ich verwirrt. Ich dachte, das wäre hier schon die erste Episode vom August.
Nein, ist sie nicht.
Ja, hast du schon wieder gelogen.
Wir ziehen noch immer die Lose für den nächsten Monat in der letzten Episode. Daran erkennst du schon mal,
dass ergibt eine Menge Sinn, ja, aber warum hast du dann groß eingeleitet mit jetzt im August willst du richtig starten und dann hast du vorhin gesagt, schlechter Start und so.
Ach so.
Du erinnerst dich?
Ja, da habe ich mich vielleicht versprochen.
Ist erst 2 Stunden her.
Lass mich doch auch mal verschallert sein. Ich darf doch auch mal was durcheinander bringen.
Ja, okay, ja gut, dann ist der heutige Ausgang ja nicht weiter dramatisch. Oder war das jetzt auch entscheidend? Ich weiß gar nicht.
Für mich war das überhaupt nicht dramatisch. Es stand, glaube ich, 6-3 oder so. Oder irgendwie sowas. Oder
gut.
5-2 oder so. Auf jeden Fall.
Also ging es wieder nur um Ergebniskosmetik.
Das war schon durch die Nummer insofern.
Ja, gut, dann.
Ich habe nur gesagt, im August halt nochmal, da werden die Karten nochmal neu gemischt.
Ja, ja, nee, du, ich habe das irgendwie so verbucht, dass du jetzt einen guten Start in August hinlegen wolltest, weil den hättest du ordentlich vergeigt.
Ui.
Naja, also wie gesagt, du bist ja schon beim ersten Tipp mit 3,5 Miesen eingestiegen.
Kann keiner wissen, dass du jetzt auf einmal Horrorfilme magst, Alter. Du bist völlig unberechenbar geworden.
Ja, Tito, Alter, also bei Comedy bin ich neuerdings bei dir völlig lost. So, du hast das aber jetzt insgesamt auf 6 Miese gebracht.
Oh je.
Und ich bin bei 1,5 gelandet.
Alter, okay, das ist eine ziemliche Diskrepanz.
Tja.
1,5 zu 6.
Ja, ja, ja.
Stark. Dann kann man dir gratulieren zum Monatssieg in der Supporter-Episode und in den regulären Episoden.
Yes!
Ja,
sehr schön.
Diesmal war nicht zu reißen. Tja. So, jetzt habt ihr den Punktestand gekriegt und wir gratulieren dem Sieger. Der wird natürlich dann versetzt aus Spoilergründen. Erst wenn die nächste Episode rauskommt, dann kriegt ihr den kompletten Tabellenstand.
Mhm.
Und dann erfahrt ihr, wer sich Preise aussuchen darf. Da nochmal Glückwünsche.
Sehr schön. Ja, sorry fürs Verbimmeltsein, dass wir das jetzt hier nachgeschoben haben.
Kein Problem.
Hauptsache, ihr habt es mitbekommen.
So kennt man uns. Spätestens, wenn man für den Bewegt-Banausen-Bash die Auslosung mitgekriegt hat, weiß man, wie wir ticken.
Ja, genau, eben.
Okay, jetzt aber.
Jetzt sind wir raus.
Tschüssi.
Tschüss.